Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 170. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei zu unserer wundervollen Weihnachtsfolge der Martin aus Köln von der Bacon Bakery. Servus.
Tagchen, freut mich wieder dabei zu sein.
Genau, frohe Weihnachten, Jahresabschluss.
Ja, Inventur.
Jahresabschluss, ja.
Abschuss.
Abschuss, ja. Es geht straight auf Weihnachten zu. Wir sind ein paar Tage zu spät für den Turnus, aber dafür geht die Folge direkt live, wenn die Shownotes geschrieben sind. Und das wird dann wahrscheinlich der Mittwoch sein.
Sehr cool. Haben wir schon mal an dem Mittwoch unsere Sendung released hier?
Es gibt schon immer so Ausreißer, wo wir es mal gemacht haben. So. Aber ich weiß es gar nicht, ob es ein Mittwoch war.
Ja. Naja, schön, dass ich es geschafft habe und noch dabei sein kann.
Ja, genau. Wir haben ziemlich viel Stresstermine gehabt, Dezember. Martin krank, ich Uferlichter und weiß der Geier was. Es war wirklich schwierig, einen Termin zu finden. Mhm. Aber wir haben es zum Glück geschafft.
Ja, jetzt haben wir es geschafft.
Und wir haben uns sogar persönlich gesehen. Das hat mich mega gefreut. Vor 2 Wochen auf den Uferlichtern.
Ja, warum haben wir da eigentlich nicht gepodcastet?
Ja, nein. Zum Glück haben wir da nicht keinen Gedanken mal daran verschwendet. Ja, in dem
absolut.
Moment,
ja. Das ist, hat mich sehr gefreut, dass das so geklappt hat.
Oh ja.
Dass wir einen schönen Sonntagsausflug, also was ist das, einen späteren Sonntagsausflug, mal abend, so zum Abend hin.
Genau, ich meine, lohnt sich ja auch eher, wenn es dunkel ist, sich die Uferlichter anzuschauen, und ihr kamt, glaube ich, pünktlich um 4:30 oder was?
Ja, also, war es nicht schon
5? Nee, es war 5, es war zur Nikolauswanderung, ja. Du hast recht, aber es war dann schon dunkel, man hatte auf jeden Fall schön was gesehen.
Ja. Nee, war wieder sehr schön dort, es gab auch leckere Sachen wieder zu essen. Das ist ja eher, also kann das nicht mit normalen Weihnachtsmarkt vergleichen, ne? Bei euch.
Ja.
Das ist schon ein bisschen was Ordentlicheres, würde ich mal sagen.
Ja, wir versuchen da eine gewisse Qualitätsanspruch anzulegen, aber es gibt natürlich auch eine Bratwurst, aber du hast eine gegessen, ne?
Ja, eine, was war das? Wildbratwurst, ja.
Ja, genau. Also wir haben auch noch einen Stand, der macht halt normale Bratwürste, aber man versucht halt alle möglichen Akteure dazu zu bewegen, ordentliche Sachen zu machen oder besondere Sachen, regionale Sachen, und in dem Rahmen, wie es halt geht, machen wir das, denke ich, ganz gut, und wir versuchen da auch das Portfolio auszubauen, dass sie sich noch mehr Gedanken machen.
Ja, also die Wildbratwurst war echt gut und die hatten paar nette Tipps dazu.
Mhm.
Ja.
Ja, die machen das auch echt schön. Das ist ein Jagdhaus, Restaurant hier an der A, und die, der lässt sich schon echt sehr viel einfallen. Ich glaube, irgendwann, das habe ich bestimmt mal im Podcast erzählt, war ich da mal zum Herzessen. Da hatte der auf Facebook gefragt, ob er ein Hirschherz, wer das mal gerne essen würde. Und ich habe direkt hier geschrien. Da war ich dann sogar mit Caroline und wir haben das zusammen den Hauptgang gegessen. Das war mein erstes Herz, glaube ich, auch.
Sehr geil.
Seitdem stehe ich auf Herz.
Ja. Es gibt ja auch inzwischen Luma-Herz, ne? Auch zu kaufen.
Ja, habe ich jetzt gesehen, ja.
Um mal Werbung für Luma zu machen. Haben wir noch nie, ne?
Nee, haben wir noch nie.
Darf ich noch mehr Werbung für Luma machen?
Mach nochmal,
Ich mache, im März habt ihr die tolle Gelegenheit, nee, stimmt gar nicht, im Ende Februar, mit Nils und mir ein Luma-Tasting zu machen.
Aha.
Das wird sensationell. Das fetteste Tasting, Fleisch-Tasting wahrscheinlich unter der Sonne.
Wo?
In der fetten Kuh nicht, sondern am Montag, wenn wir Ruhetag haben, in der Wurst.
Ah.
Und zwar verkaufen wir 25 Tickets und machen dann ein Fleisch-Tasting. Also Nils erzählt erstmal was so über die Qualitäten des Fleisches und so, also auch allgemein mehr, ne, gar nicht nur über Luma.
Ja.
Und dann gibt's so ein bisschen Fingerfood, ein bisschen so 2-3 kleine Gänge und dann ohne Ende Steaks. Also es wird so 12-14 verschiedene Sachen geben. Also eigentlich das, wie wir das damals erlebt haben in der Schweiz, so in der Richtung.
Ja. Ne?
Und einfach quer durch zum Probieren. Und das für 99 € ist schon, ja.
Okay.
Das geht eher in Richtung Selbstkostenpreis, aber wir wollen einfach ein paar geile Events da machen, so dass so einfach ne, wir so ein eigenes, so unser Publikum ein bisschen was bieten können und so, dass sich das so findet und dass diese Wertigkeit auch vermittelt wird. Das ist uns da wichtig. Wir machen auch ein Wurst- und Bier-Tasting.
Aha.
Und ein Bier- und Wurst-Tasting.
Was ist der Unterschied? Sind das zwei verschiedene Events?
Ja.
Okay.
Das Bier- und Wurst-Tasting ist mit Bierlager und wir schicken dazu ein bisschen Wurst, also Fokus Craft Beer, ne? Und dann passende Würste einfach dazu. Es wird sehr viel über Bier erzählt, was natürlich mega cool ist. Die machen das echt extrem gut. Und also wird ein lustiger Abend. Und wir machen ein Wurst-Tasting, wo wir, wo Max Esser dabei sein wird, Metzgermeister, Kaffeologe und gelernter, studierter, wie hieß das, Kulinarist?
Studierter Kulinarist.
Irgendwie so, Kulinarikas? Nein. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Er wird dann so die Parallelen von Wurst zu Bier erklären, und wir haben uns da viele Beispiele rausgesucht, wo man schöne Parallelen findet. Ich meine, Wurst und Bier sind ja auch beides Produkte, die so durch die Industrialisierung sehr gelitten haben an Qualität, ne?
Ja.
Und jetzt aber gerade in diesem Craft-Segment sehr stark gerade wieder zurückkommen. Und das kann man mit beiden Sachen sehr, sehr intensiv ausdrücken, ne? Und es gibt da krasse Parallelen. Also eigentlich ist Max ja eigentlich der Typ, der so die Parallele im Café sucht. Aber wir haben da so nur 10 Minuten mal so am Telefon hin und her, ne, und so krasse Beispiele eingefallen, also wo man so Parallelen findet, in Sachen Vergärung, Lagerung, Reife und so, mega geil. Und das wird auch nochmal richtig spektakulär, obwohl es, also es ist ein kleineres Tasting, also es ist nicht sowas wie krasses wie Luma-Tasting, das kostet 99 €, also das ist für 49 € und ja, ne, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, ne, habe ich jetzt meine
Martin
Werbung hier richtig abgeliefert. Ja,
richtig zu Anfang.
Der fetteshop.de. Richtig hier reingeprankt.
Also da kann man jetzt nur aber Gutscheine kaufen. Du kannst jetzt noch nicht die Termine buchen.
Doch, doch.
Aber noch nicht für Luma.
Müsste eigentlich online sein.
Oh, okay.
Oder morgen früh spätestens, wenn das jetzt nicht online ist.
Ah, okay.
Ich habe mir das fertig gemacht.
Ja, sehr schön. Dann
Wir haben heute nur die Soßen, die wir jetzt auch verkaufen, gepostet, deswegen vielleicht.
Ah, geschickt.
Nee, das sind so, so Sachen, die wir uns einfallen lassen haben, damit uns einfach im Februar überhaupt nicht langweilig wird. Das sind
Ach, deswegen, okay.
Deswegen habe ich so wenig Zeit im Februar, ja.
Deswegen hast du so wenig Zeit im Februar. Ja. Aber ist ja eine gute Sache, ist auf jeden Fall interessant und wahrscheinlich könntest du uns ja im Nachgang zu diesen Tastings auch noch hier im Podcast was dazu erzählen.
Ja, absolut.
Ich meine, hat man natürlich nichts gegessen und getrunken, also der kulinarische Mehrwert, den hatten wir natürlich dann nicht, aber die Infos wollen wir, Martin.
Ja, ich werde da bestimmt noch ein bisschen was von zurückbehalten.
Passt dann schön auf, wenn der Max erzählt, ja?
Ja, der kann ganz schön viel erzählen. Vielleicht müssen wir den auch mal in einen Podcast einladen.
Ja, genau. Das wäre auch eine gute Idee.
Ja.
Der könnte dann mal was zu dem Thema sagen. Ja,
ja.
Aber Weihnachten, gutes Thema. Und du, Bier. Ich habe noch einen schönen Tipp für ein Weihnachtsbier oder jetzt gerade für die Winterzeit habe ich jetzt eine Flasche aufgemacht. Die habe ich mir letztes Jahr schon gekauft und war immer irgendwie zu geizig, weil man nur einer davon hat, sie aufzumachen. Aber ich habe sie letztes Wochenende aufgemacht. Ein Glühkrieg.
Mega gut, das ist ein guter Tipp.
Also,
das ist auch diese grüne Papierpackung?
Genau, Liefmanns heißt es, glaube ich.
Ja.
Das ist ein Glühkrieg, was man dann einfach im Topf, also eine 07er Flasche, die kannst du einfach im Topf dann bis 70 Grad erhitzen. Das schmeckt so geil, das Zeug. Also, hat natürlich eine unheimliche Süße für ein Bier. Also, es erinnert eigentlich so recht wenig anbietet. Du hast ein bisschen die bittere, aber ansonsten bestimmt halt schon süße, wie bei einem Glühwein, das Geschmacksband. Aber es ist halt echt ein Hammer. Hammer was anderes. Also ich kann Glühwein nicht mehr so gut trinken. Ich kriege auch Sodbrennen davon und halte mich da auch echt zurück. Aber das ist Hammer.
Also ich fahre ja jedes Mal, also hier gibt es einen Weihnachtsmarkt, der auch das ab und zu anbietet.
Ja?
Dieses Jahr war ich leider nicht da, aber ich feiere das so hart. Also ich habe auch eine Flasche zu Hause, seit drei Jahren oder so. Das ist aber auch so der Moment, wann trinkt man sowas warm zu Hause? Das ist immer die Frage so, ja. Ja, aber ich finde das tausendmal geiler als Glühwein. Ich bin auch nicht so der große Glühwein-Fan.
Ja.
Und es ist halt auch schwierig, einen guten Glühwein zu kriegen, ne?
Also ich hatte, wir waren nämlich jetzt letzte Woche auf den Uferlichtern, das war so voll, dass wir dann waren wir mit einem Pärchen da, die hatten Kind, auch zwei Kinder und das war, komm, wir gehen nach Hause bei uns, hier hatten wir einen Glühwein da oder das Glühkrieg und dann haben wir gesagt, komm, was machen wir denn jetzt? Ja, komm, wir machen das jetzt Glühkrieg und dann war es halt genau die Gelegenheit, du kommst von draußen, es ist kalt und du willst was Warmes trinken und dann haben wir genau das gemacht und das war eine mega Entscheidung. Und ich habe jetzt auch direkt schon für Silvester oder auch schon vielleicht für Weihnachten im Internet jetzt nochmal drei Pullen bestellt. Weil das dann auch direkt so viele, dass man einfach mal eine aufzieht, ohne sich zu denken, oh, hier ist es viel billiger. Ich habe es für 12 Euro bestellt bei, ich glaube, Rakuten. Und man muss mal einfach ein bisschen googeln. Die Bierlinie hat es für 8,99. Die Flasche. 0,7.
Ja.
Ah, ist ausverkauft. Okay. Dann muss man es bei Rakuten, habe ich es gefunden. Ich kann es euch gern verlinken. Die waren jetzt super schnell in der Lieferung. Echt ein wunderbares Tröpfchen und eine super Alternative zu Glühwein.
Man muss ja auch sagen, Liefmanns gehört ja auch zum gleichen Konzern wie Düvel und Laschouf, ne?
Ja.
Alles ein Großkonzern. Die machen wohl einfach genau die Biere, die du magst.
Ja, stimmt. Also ich fühle mich da sehr wohl, muss ich echt sagen. Und können wir erklären, Krieg ist ein Kirschbier, ne? Eine belgische Art.
Ist es explizit ein Kirschbier oder weil es gibt ja auch verschiedene Fruchtbiere davon, oder? Die machen da inzwischen auch so ein also, Krieg, was so gelb ist und so, aber das heißt ja nochmal extra anders, ne?
Also das, wovon wir jetzt gesprochen haben, ist mit Kirsche.
Ja.
Und ich gucke, hier ist Wikipedia. Und das ist auch nicht so alkoholisch. Also das Glühkrieg hat 6% und allgemein haben Kriegs 4-6%. Also geht. Kirsche. Ja. Kirsche ist eigentlich Krieg.
Ich feiere das auch, also eigentlich im Sommer auch so ein Krieg einfach auf Eis im Glas. Schon geil.
Also das heißt auch die Obergruppe dieser Biere ist dann Lambics, ne? Fruchtlambics.
Ja, genau.
Und das sind dann zum Beispiel Himbeeren gibt's dann noch oder Muscatella-Trauben. Vielleicht ist das, was du meinst mit hell, mit blond.
Nee, das ist richtig so Tutti Frutti hier mit Ananas, mit Ananas, Mango und hast du
nicht gesehen. Ach krass, okay.
Ja, das ist, ich glaube, und ich weiß nicht, ob es auch, ich glaube, nee, das ist, ich weiß nicht, ob es auch von Liefmanns war. Irgendwie so On the Rocks Yellow hieß das.
Ah, okay.
Ja, und das war nicht so, wie du gerade meintest. Das war schon richtig so ein bisschen Obstsalat vom Geschmack, ja. ja, ist sogar auch von Liefmanns.
Die sind schon witzig.
Bierwolf hat das. Und mal gucken, was da drin ist. Ja, aber man muss auch leider dazu sagen, dass die Belgier da auch einfach Sirup reinmachen. Ne? Und es gibt auch Krieg, das merkt man dann aber auch preislich schon dann direkt, die dann auch richtig mit frischen Kirschen einmal im Jahr dann so ein Bier ansetzen. Ne?
Und so ist das auch hier bei diesem Glühkrieg von Liefmanns. Es ist mit echten Kirschen.
Ja.
Mit echten Kirschen gebraut, da ist nicht noch irgendwelche Zusätze drin, sondern das sind Sauerkirschen und das wird, die werden, ja, es kann halt noch sein, dass sie Zucker hinzufügen oder so, ne, das glaube ich, steht jetzt hier in der Übersicht bei Liefmanns nicht drin, aber dass sie bei den Krieg-Bieren halt auch Fruchtzucker weiß nicht, ob die, die da noch was zusetzen oder nicht. Aber dieses Bier, deswegen bin ich auch total bereit, dafür 12 Euro für die Flasche zu bezahlen, weil das halt einfach ein Hammer-Erlebnis ist. Fand ich echt gut.
Ich bin einfach mal gespannt, ob Mainz einfach noch trinkbar ist nach 3-4 Jahren.
Ich weiß, also ich fand jetzt, dass Mainz schon leicht abgeschissen hat, was die Frucht angeht. Also es ist hat einen bräunlichen Farbton gekriegt. Also es war immer noch, es war nicht so rot wie im letzten Jahr. Das ist halt, hast du also auch als Alterston bei Weinen schon mal gerne, dass die halt diesen, so einen braunen Ton mit unter dem Rot kriegen. Und der wird halt dann übers Alter schlimmer. Und ich glaube auch, dass das auf die Frucht sich niederschlägt. Aber du solltest es dann einfach mal aufmachen jetzt an Weihnachten, Martin.
Ja, vielleicht ist es auch einfach richtig schön kackbraun. lecker.
Ich meine, am Ende ist es vielleicht mit viel Zucker und keine Ahnung, dass es länger haltbar ist.
Es ist aber einfach, es hat auch nicht einfach nachgegoren und hat jetzt 14 Umdrehungen.
Aber es hat ja auch nur 6%, deswegen, es wird wahrscheinlich deswegen auch nicht lange halten.
Ja, das kann
natürlich. Naja.
Sein. Nee, ich finde es mega gut. Also gut, dass du das nochmal reingeschmissen hast, haben wir dies ja nicht erwähnt. Sollte aber erwähnt sein, ne? Und ja.
Was sollte erwähnt sein?
So dieses Glühbier, dass es im Podcast vorkommt. Ja.
Auf jeden Fall ein super Getränketipp für Weihnachten oder auch für Richtung Silvester. Also man kann natürlich mit Shampoos draußen um 12 anstoßen, aber es ist natürlich auf jeden Fall auch mit was Warmem anzustoßen schön und dann ist es mal cool, wenn man über den Tellerrand guckt und dann Richtung Bier.
Ja, und wo du schon Shampoos sagst, ich habe heute gesehen, der Sebastian Sauer hat auch ein Bier gemacht mit Shampoos-Hefe.
Ja.
Und wer kennt lieber damit anstoßen will, also mit einem Bier, das so einen Shampoo-Style hat, kann auch das jetzt tun.
Ja, wobei das gibt's schon länger. Das hat da Braufaktum. Ne?
Gibt's das auch? Und Braufaktum?
Von Mühlen, glaube ich, ist, ich glaube, die haben auch sowas gemacht. Und Braufaktum hat auch ein Bier, was mit Champagnerhefen gebraut, vergoren wurde.
Ja.
Schon spannend. Aber ich weiß nicht, ob ich mir echt bei 0 Grad oder kälter an Silvester irgendwas Kaltes in den Hals schütten muss um 12. Habe ich ja bis 12 gemacht. Dann kann man doch dann auch gut ab 12 nochmal was Warmes trinken.
Trinkst du Silvester was Warmes? Silvester lasse ich mich eigentlich immer richtig, also da brauche ich nichts Warmes.
Nein, um 12, wenn du dann draußen stehst.
Stößt du mit einem Kakao an? Oder was?
Nee,
oder was
mit dem Glühbier jetzt.
Ach so, meinst du das?
Das ist jetzt so meine Brücke. Also ich würde halt, sonst gibt's halt auch immer Sekt oder so. Aber das ist, du stehst halt eh draußen, es ist eh schweinekalt. Ich fand, ich werde dieses Jahr echt das Glühbier machen um 12. Weil das macht Laune.
Ja, also ne, hört auf Christian, Glühbier statt Böllern.
Glühbier statt Böllern, auch ein gutes Thema. Ja. Und was wir bei den Uferlichtern, das haben wir nicht getrunken, aber du wolltest ja auch keinen Alkohol trinken.
Nee,
musst ja noch fahren.
Ich bin auch echt, wenn ich fahren muss, ne? Und
richtig so, Martin,
einfach
richtig
0,0
so.
Ist immer am besten. Gerade mit Kindern auch noch im Auto.
Ja, hast du völlig recht. Wir haben auch so einen Apfelpunsch mit Gin an einer Bude. Das ist auch irgendwo aus Koblenz. Der stellt einen besonderen Apfelpunsch her, das ist so naturtrüb.
Ja.
Und da kannst du dann Gin reinmachen lassen und das kommt echt gut.
Das stelle ich mir richtig geil vor.
Also. Du musst 4 cl Gin machen. Also bei 2 schmeckt man es auch noch mal gar nicht unbedingt so. Aber bei 4 cl kommt da richtig schön das Deut.
Sehr schön.
Aromatisch wie alkoholisch.
Also die Schweine hattet ja hier von Vulkanbräu auch sogar einen Stand, ne?
Ja,
aber
hab ich ganz kurzfristig 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn über Instagram den Geschäftsführer angehauen, ob er nicht Bock hätte. Und der hatte richtig Bock. Und das hat mir richtig gut gefallen, dass die so richtig kurzfristig gekommen sind und das gemacht haben. Weil der Stand, der uns das Glühkrieg letztes Jahr gemacht hat, hat ähnlich kurzfristig nicht zugesagt. Also an dem war ich das ganze Jahr am Graben, ob er nicht mitmachen will.
Wow.
Und der hat dann kurzfristig gesagt, er schafft es einfach wirklich nicht. Und ich hatte bis zum Ende die Hoffnung. Und deswegen bin ich einfach froh, dass jetzt Vulkanbräu da ist und dann auch regional. Die haben jetzt zwar keinen Glühkrieg, aber dafür haben sie regionales Bier und das ist für unsere Veranstaltung auch sehr wichtig.
Ja. Sehr, sehr gut. Ja. Ich hoffe, dass das sich auch, also dass das Ganze für die lohnt und
ich hoffe auch. Ich versuche immer ein Bierchen zu trinken, wenn ich dran vorbeigehe.
Jedes Mal.
Jedes Mal, genau.
Ja.
Ja, sonst haben wir Getränketipp für Weihnachten, Martin. Was gibt's denn sonst noch? Habt ihr sonst noch irgendwelche Klassiker, die es zu Weihnachten zu trinken gibt?
Nee, also bei uns gibt's Gin Tonic. Und irgendwie gerade bin ich ja so ein bisschen so klassisch angehaucht. Es gibt ja, wir haben so einen, hier den Gin von Lark und einfach Thomas Henry dazu. Scheibchen Zitrone rein. Es gibt so wirklich geile Gins und fancy schmancy, aber ja. Für Weihnachten ist eine Flasche Shampoos und ansonsten eben hat Gin Tonic geplant.
Sehr ja. Nice, ja. Ich werde mich mit Gin Tonic halte ich mich im Moment echt zurück. Also irgendwie komme ich auf Gin Tonic nicht so richtig klar. Also krieg nachts echt die wildesten Träume.
Oh.
Und mir geht die Pumpe wie blöde. Ich weiß nicht, ob das Tonic ist. Aber ja, ich kann mal so einen trinken. Ich liebe ja Gin Tonic. Ich trinke das echt, kann das wie Wasser trinken, aber das ist halt nicht gut. Deswegen halte ich mich mit Gin Tonic zurück. Da trinke ich dann lieber noch nach ein paar Rotwein noch ein, zwei Whisky. Und bin dann auch fertig. Aber wenn du dann in der Stimmung bist für Gin Tonic, das kann böse enden.
Wohl wahr. Aber bei Gin Tonic kriege ich zumindest nie einen Kopf. Das ist schon sehr geil. Ja.
Hab ich bei Wodka. Pur.
Ja, aber ja, klar, wenn du. Also das ist ja eigentlich nichts anderes. Wenn du einen sehr gut destillierten Wodka hast, dann passiert da auch nichts, ne? Nur bei. Also es gibt halt auch viele billige Wodka, ne? Aber also du kriegst schon für 9,99 Euro so
Wodken. Einen
Russian Standard oder sowas, ne? Ja. Der schon sehr gut ist, ne? Und wenn du aber einen billigeren hast oder irgendwie zu einer Party gehst, und ich finde auch absolut ist ein Wodka, von dem man Kopfschmerzen bekommt, ne? Das ist halt, glaube ich, viel mehr, also meine Meinung nach, ne? Also jeder reagiert ja anders. Aber wenn du so einen Gin kaufst, also ich glaube, Gin kannst du auch für den gleichen Kurs machen eigentlich wie Wodka. Also du kriegst den auch für 10 Euro in den Laden gepumpt. Bei Aldi kostet er, glaube ich, auch nur 7,99 oder sowas. Ne?
Ja.
Aber diese Gins, die man kauft, die kosten alle meistens 30 Euro. Und wenn du mal Glück hast, kriegst du einen für 22 Euro.
Mhm.
Und die sind halt von Grund auf schon besser destilliert.
Und ja.
So. Also dadurch, dass du halt was Teures kaufst, ist wie mit Demeter-Qualität am Ende. Ne? Du hast einfach die Chance, dadurch einfach mehr schon besseren Alkohol zu trinken. Und
ich glaube auch, ein wichtiger Tipp zusätzlich ist, vielleicht nicht Wein vorher zu trinken. Also ich glaube auch, dass die Kombination Rotwein und danach Gin Tonic bei mir jedenfalls nicht die beste Idee ist. Oder auch, ich trinke ja dann gern Sekt, Weißwein, Rotwein, hier hast du ein Menü, dann trinkst du die ganzen Weine dazu und dann danach, wenn du dann anfängst, Gin Tonic zu ballern, das ist halt böse. Muss direkt mit Gin Tonic einsteigen als Aperitif und dann straight durch.
Finde ich auch. Ist auch eine gute Sache. Ich habe übrigens letztens, ich habe das bestimmt nicht erzählt, oder? Ich habe ein Gin-Tasting und da wurde ein viel vermittelt und
Gin pur Tasting, ne? Also
ja.
Cool, ja. Das.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Nee, das finde ich gut.
Das habe ich erst später dann, also habe ich während der Veranstaltung auch so gemerkt. Oh. Und es gab einen Gin Tonic zur Begrüßung, deswegen kam ich gerade drauf. Und dann gab es so 5, 6 Gins, so auch ganz viele verschiedene Sachen, wo er viel dazu erzählt hat. Und dann wurde schon einiges mehr klar, so über die Geschichte des Gins. Ja, zum Beispiel, ne, wer ist der Vorfahre vom Gin? Wer weiß es?
Wacholder oder Geneva? Wacholder?
Ja, Geneva, genau.
Ja.
Das war mir nicht so klar. Ja. Weil Geneva schmeckt mir pur einfach nicht so geil wie ein Gin.
Ist wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was anderes, oder? Also wird ja nicht genau das Gleiche sein.
Nee, aber das ist dadurch dann gekommen, kann ich auch erzählen.
Ah.
Ich habe aufgepasst. Nein, ich kann es wahrscheinlich auch gar nicht genau wiedergeben. Ich weiß nicht, zu welcher Zeit es damals war. Auf jeden Fall war es dann in London. Und weil der Geneva so scheiße war, ne, die haben das mitgebracht aus Holland, haben das aber beschissener hingekriegt. Und dann, weil die da so viel rumgefuscht haben und giftige Kräuter und so reingeworfen haben und so, um Geneva zu machen, weil die nicht einfach die Rezepte hatten, die Originalen, ne, wie in Holland, gab es dann irgendwie eine Verordnung hier und dann gab es halt diesen London Gin und da durften nur die und die Zutaten hin. Und das sind diese klassischen Gins, die wir noch kennen hier. Wie heißen sie? Ja,
Gordon's,
wie heißt es? Tanqueray?
Tanqueray, ja.
Genau, das sind so die Klassiker. Die schmecken zwar natürlich alle ein bisschen anders, aber es gibt eine Verordnung und ja, bis, ja, keine Ahnung, bis irgendwie vor 15 Jahren oder sowas, gab es auch nur diese klassischen Gins. Also es gab ja gar nichts anderes in der Richtung.
Ja. Das ist ja genau das Gleiche, warum es dann in Deutschland das Bier, das Reinheitsgebot gab, weil die ja auch allen möglichen Scheiß damit reingeschmissen haben. Von Fliegenpilzen in einer gewissen Dosis sind die ja so halluzinogen, dass es dann ja irgendwie die schon die Wirkung nach vorne gebracht hat. Das Problem war, wenn das jemand beschissen gemacht hat. Und ich meine, ich glaube, Fliegenpilze sind nicht zu dosieren mit, ich mache da ein Gramm rein und dann ist das in Ordnung, weil man bei denen einfach nicht weiß, wie krass die das Mittel da drin ausfällt. Programm. Das kann halt variieren. Das konntest du halt früher auch nicht testen und die sind halt dann auch reihenweise an sowas verreckt, an solchen Experimenten. Deswegen kam dann irgendwann das Reinheitsgebot. Ja. Unter anderem. Unter anderem.
Und beim Gin ist es halt einfach auch aus ähnlichen Gründen passiert.
Ja. Naja.
Ja, auf jeden Fall lohnt sich so einen Abend auf jeden Fall mitzumachen. War ein Geburtstagsgeschenk.
Mhm. Sehr schön.
Ja, lange nicht mehr so breit gewesen.
Ja. Und vom Weihnachtsessen, Martin, Klassiker, ne? Ändert sich nichts bei dir.
Ich würde gerne, aber ich darf ja nicht.
Wir könnten jetzt eigentlich ein Jahr zurückspulen, ihr könnt euch die letzte Weihnachtsfolge wieder anhören.
Also, hast du dir gemerkt, was es bei uns zu essen gibt?
Es gibt irgendwelche, sind das Rosenkohl gefüllt?
Gefüllter Rosenkohl, genau. Nein.
Nee, was war das? Irgendwie ganz besonders. Wirsing? Was waren das? Irgendwelche.
Ja, Wirsingpralinen.
Wirsingpralinen, ja, ist der gleiche Unterschied, ob es jetzt ein Wirsing oder ein Rosenkohl ist.
Hast du schon mal versucht, einen Rosenkohl zu füllen?
Ja, habe ich schon gesehen. Der Uwe von High Fidelity hat das mit der Kerstin gemacht auf unserem Trip nach Regensburg,
ja,
oder.
Also der Uwe darf das, aber.
Der Uwe darf das
nicht. Der macht ja auch nur zwei auf dem Teller, ne?
Ja, okay. Also Wirsingpraline. Was war da nochmal drin, Martin?
Also man macht so quasi einen Rahmwirsing, ne?
Mhm.
Muss das erklären, wie man das macht?
Ja, erzähl doch mal. Also Wirsing ist immer gut zu erklären, wie das geht. Rahmwirsing.
Also ich nehme die äußeren Blätter ab, ja, und tue die schon mal zur Seite. Schneide den Rest klein. Schwitz Zwiebeln an, hau den Wirsing da drunter, gieß das mit ein bisschen Brühe auf, ein bisschen Sahne, lass das einkochen. Man kann natürlich auch Speck reinpacken, ne?
Mhm.
Bisschen Salz, Pfeffer, Muskat und du bist da. Mehr brauchst du nicht ranmachen. Kannst natürlich ein bisschen Butter ranmachen oder so, musst aber nicht. Ne, lass das so rein einkochen, dass es so schlotzig ist, ne?
Ja.
Ja. Und die äußeren Blätter, die blanchiert man mit Wasser. Also kochendes Wasser, dann noch auf Eis, dass sie schön knallgrün sind, so einen dicken Strung raus in der Mitte, so ein bisschen.
Aus der Mitte, ja. Rausschneiden.
Genau. Und dann nehme ich so Creme Brûlée-Schälchen, leg das da rein und dann kommt das Wirsingrahmen, das inzwischen wahrscheinlich abgekühlt ist oder so, damit man es besser positionieren kann, da rein, klappt das zu, fertig. Dann ist das quasi so in diesem Creme Brûlée-Schälchen, so wie so eine Praline eingepackt Und du kannst sie zwar rausnehmen und dann erwärmen, aber ich lasse die immer da drinnen, weil dann sackt das nochmal so schön, dann gibt das so einen richtig schönen eckigen Rand. Ne?
Mhm.
Dann sieht das schon so ein bisschen
pralinig aus.
Genau. Und dann kann man die da drin einfach schön Silvester, Weihnachten. wenn man das Fleisch abschiebt, dann die letzten 20 Minuten einfach nochmal mit reingeben in den Ofen und dann mit warm machen.
Das ist nur Wirsing mit Wirsing?
Ja, Mann, Wirsing, Sahne, Butter, Salz, Pfeffer, Muskat.
Okay. Ja. Ich habe irgendwie in Erinnerung, ich habe irgendwas, da ist noch irgendwas.
Nee, überhaupt
nicht. Kartoffel, fleischiges, irgendwas ist total aufwendig. Einfach geiler Wirsing.
Das ist eine Gemüsebeilage, eine reine Gemüsebeilage.
Ach, schön.
Mit viel Sahne. Und dazu gibt es immer bei uns klassisch, weißt du noch, welche Beilage? Sättigungsbeilage?
Kartoffelgratin?
Ne, französisches Kartoffelpüree.
Französisches Kartoffelpüree, also, ja, okay.
Das ist quasi Sahne mit Butter und abgebunden mit ein wenig Kartoffeln. So kann man sich das vorstellen.
Ja,
das ist wirklich so, ne? Also viel, also einfach Kartoffelstampf, ne, mit viel, viel Butter und Sahne.
Mhm.
Richtig böse, dass es so eine richtig fluffig, cremige Konsistenz hat. Geht schon so ein bisschen Richtung Hollandaise. Und ich muss ganz ehrlich, ich muss das nicht haben, aber alle lieben das und das ist so das Weihnachtsding. Also da braucht man auch keine Anleitung haben. Also man kann nicht zu viel Sahne und auch vor allen Dingen nicht zu viel Butter reinmachen. Weil die Butter montiert das Ganze die ganze Zeit weiter so auf, wie bei einer Hollandaise eigentlich.
Und
da kommt dann auch nur
Bindung.
Da kommt auch nur Salz, Pfeffer und Muskat rein und Ende aus. Das ist der Klassiker. Man kann nicht viel falsch machen.
Und die jetzt, Bindung, die Sahne nimmt, schlägt man mit Butter wieder auf.
Ja, ne? Genau. So eine Art. Ja, und
du bekämpfst auch Feuer mit Feuer, oder?
Wenn's funktioniert.
Ja, jetzt ist gut.
Jetzt kommt eine Variation rein. Normalerweise, habe ich immer so ein Entrecot genommen, so ein 2,5 Kilo Stück.
Mhm.
Aber jetzt hat mich ein Angestellter gefragt, weil so ein paar kaufen immer über die fette Kuh dann Fleisch zu Weihnachten. So, ich habe auch ordentlich was vorbestellt, Tri-Age-Qualität, ne? Vom Rhein hier, vom Niederrhein, vom Rind, ne? Und da wollte einer eine Hochrippe haben, was ja im Endeffekt nichts anderes ist als ein Entrecot, nur nicht ausgelöst, ne?
Ja.
Und habe ich mich direkt mit angeschlossen und jetzt haben wir schön so...
Ein Ribeye ist es aber noch nicht, oder?
Nee, Hochrippe. Aber mit Knochen und so, das ist
Hochrippe. Ein Bone-in Ribeye? Kann das nicht sein?
Boah, frag mich nicht. Wie es in amerikanischen Cut heißt. Naja, auf jeden Fall.
Doch, es ist ein Ribeye.
Am Ende ist es ein Ribeye.
Es gibt das Côte de Bœuf. Ist Wirbelsäulen. Also das Côte de Bœuf ist dann die französische Variante mit Knochen. Und ich glaube, es heißt dann Bone-in Ribeye, wenn da Knochen dran ist.
Okay. Nee, das weiß ich nicht. Ja, und auf jeden Fall schön abgehangene Hochrippe. Sind dann 5 Kilo halt, statt 2,5 Kilo. Weil du hast, also das ist wirklich so, diese 2,5 Kilo, die du da mehr garst, die isst du ja nicht. Aber ich hoffe mal, dass da so ein bisschen was runterläuft für die Soße oder so. Ne?
Also du hast Knochen natürlich dran, du hast auch mehr Fett dran. Aber
viel mehr Fett, viel mehr so Bindegewebe, viel mehr...
Das ist ein Ribeye halt. Ich meine, aber das ist doch schon auch noch viel Fleisch. Also du wirst ja jetzt nicht 2,5 Kilo mehr haben, was du wegschneidest und wegtust.
Boah, wär ich jetzt gar nicht so sicher. Das ist schon.
Sollen wir wetten? Ich glaube nicht. Also ich glaube.
Du hast diesen einen äußeren Ring so noch mit dran, ja, aber. Ja, klar, vielleicht nicht 50%. Also man schmeißt nicht 50% weg, aber. Ja.
Ah.
Ich kann dir den Rest mal auf die Waage legen.
Nach dem Garn, ne?
Ja, dann berichte ich dir. Ne, aber dachte ich mal, ist halt auch eine geile Sache.
Wie bereitest du dir denn zu, 5 Kilo? Wo machst du das?
Im Backofen.
Ah, brätst du die rundum vorher anbraten und dann im Ofen garzen?
Ich brate das nicht Man schiebt das einfach ab 250 Grad, erstmal einmal anschieben, bis das braun ist. Und dann einfach auf 100 Grad zum Gar ziehen.
Und wie lange meinst du, muss das Ding da rein?
2,5 bis 3 Stunden auf jeden Fall.
Die ganze Familie sitzt vor ihrem würzigen Fännchen und wartet aufs Fleisch.
Das ist noch nie passiert. Also bei Weihnachten oder keine Ahnung was. Das Gute ist ja auch so bei den Sachen, ich koche ja Weihnachten, muss mich um den ganzen anderen Scheiß nicht kümmern. Und bin da halt am Kochen und
ja, gut.
Vergrab mich in der Küche und hab da genug Zeit, einfach mich auf sowas vorzubereiten.
Ja. Ja, okay. Das ist natürlich ein Punkt.
Ein sehr, sehr, sehr guter Punkt, ja.
Ja. Also ich mache das eigentlich auch sehr gerne an Weihnachten. Also generell in der Küche vergraben. An Weihnachten habe jetzt, glaube ich, die Chance, dass ich an Weihnachten nur einen Abend kochen kann. Wir sind an Weihnachten und am zweiten Weihnachtsfeiertag sind wir auswärts essen, wobei ich am ersten noch irgendwie eine Klausel eingebracht habe, dass ich den Hauptgang mitbringe. Also jedenfalls den Braten. Ich mache Sauerbraten. Geil, das heißt, ja. ich bereite den vor und koche dann zwar nicht an Weihnachten, weil ich bereite das vor, halt, ich glaube, mittags mache ich ein bisschen, bereite ich das kurz noch, finalisiere ich das und dann habe ich gekocht für Weihnachten. Sozusagen. Und für den ersten Weihnachtsfeiertag abends muss ich mir noch was einfallen lassen.
Ach, da bist du. Du weißt schon, dass nächste Woche Weihnachten ist, ne?
Ja, ich weiß. Oh ja. Ich weiß.
Du weißt auch schon, wie die Leute noch einkaufen, die Tage jetzt.
Ja, aber weiß auch zum Beispiel, dass ich glaube, ein Kilo mehr Sauerbraten zubereiten werde. Und ich habe noch habe noch eine Fleischlieferung, die per Post eintrifft. Vielleicht habe ich da auch noch was dabei, was ich vernichten würde.
Also du hast schon so gewisse Vorstellungen, was da jetzt so.
Ja, ich bin aber da auch nicht. Ich muss keine Vorstellungen erfüllen. Das heißt, es ist nicht irgendwer, der dann da sitzt und sagt, ich will aber unbedingt das haben. Und wenn es nicht das gibt, dann ist Weihnachten für mich gelaufen. Das heißt, gerade am ersten werde ich mich mal inspirieren lassen, was die nächsten Tage auf mich zukommt und dann spontan zugreifen. Auf Ente hätte ich auch total Bock, so eine kleine Entenbrust.
Boah, Ente habe ich auch schon lange nicht mehr. Gut.
Wie habe ich es gesehen bei dem So Fucking Delicious auf Instagram? Der hat das jetzt gerade, glaube ich, als Winteredition Surf and Turf, habe ich auch gedacht, so Entenbrust mit Scampi oder dann so eine Entenbrust mit so einem riesen Scampi oder noch geiler wäre mit Hummer oder so ein Stückchen, so ein kleines Stückchen. Oh. Aber das sind jetzt Spinnereien. Also ich weiß es noch nicht, was es am ersten geben wird.
Wenn ich an Hummer denke, dann aber nicht an kleines Stückchen, dann will ich den ganzen haben.
Ja, es ist ja ein kleines Stückchen, wenn ich den ganzen. Aber der ist echt so schweineteuer. Ich habe mir mal einen Hummer, gibt's doch hier auch. Ich glaub, weiß nicht, ob es im Supermarkt, im besser sortierten Supermarkt oder im Handelshof gibt es ja diese Dinger, am Eisblock. Hast du die schon mal gesehen? Mhm. Diese Hummer, die im Eis.
Wie heißen die so? High Pressure irgendwas?
Ich habe keine Ahnung.
Die werden irgendwie so mit so Luft aus ihrer Schale geschossen, damit die nicht so, mit so Hochdruck, damit die nicht so Verluste
was?
Haben. Ja.
Vielleicht sind das andere, ich habe die noch nicht gesehen. Ich habe einfach, es war ein Hummer, der war mit Schale einfach in so einem Eisblock.
Ach so, okay.
Und das Zeug war halt scheiße. Der war halt auch, der war vorgekocht, ne? Und dann machst du den heiß und dann ist das alles trocken. Das war alles scheiße. Ne? Also am geilsten ist es wirklich gewesen, ich in den Fischladen, ich habe es einmal gemacht im Fischladen, der hat den dann roh gehabt, also der hat den noch mit dem Messer gekillt.
Ja.
Und nicht mit dem Kochen. Und dann hast du halt komplett rohes Fleisch. Und dann wird der komplett halbiert und das Ding grillen, das ist halt einfach nur pornös. Aber du darfst es ja mit dem Messer nicht machen. Du darfst sie ja mit dem Messer nicht töten.
Nee.
Wobei ich das nicht so alles nicht so ganz verstehe. Also diese Nummer mit in den Kochtopf schmeißen, einer ist auch okay, aber da siehst du ja manchmal Videos im Netz, auch wenn die Krabben machen oder was, wenn die dann so einen riesen Topf der kocht, wo die dann die ganzen Krabben reinschütten und danach kannst du wahrscheinlich den Finger ins Wasser stecken, weil die ganzen Krabben das Ding so abgekühlt haben. Das ist, finde ich, jetzt schon echt übel. Und ich frage mich auch, warum es nicht erlaubt ist, diesen Hummer mit einem Messer zu töten.
Also zu Hause interessiert sich doch sowieso keiner dafür.
Ja, klar. Ja. Ja.
Ja.
Ich meine, das ist schon ewig her, vielleicht durfte man das da auch noch, aber keine Ahnung. Also ich habe gedacht, so wenn du mit dem Messer da einmal das komplette Tier also durch den Kopf schneidest, ich meine, natürlich ist das, ja, du tötest ein Tier, das ist aber auch das Gleiche, wenn du es ins Wasser steckst. Und ja, die haben ja irgendwie klar, vom Nervensystem, ja, haben sie ja irgendwie gesagt, dass das Tier ein anderes Nervensystem hat oder ich habe keine Ahnung. Also irgendwie ist Messer wohl blöd, aber
also
keine.
Ich kenne auch so eine Story von einer meiner Vorgesetzten, die haben das ist auf jeden Fall keine 20 Jahre her, da gab es dann sonntags so diesen Lobster Brunch, ne? Und ja, die haben die ganzen Hummer in den Konvektomaten einfach reingelegt. Ach, dann haben sie die Tür zugemacht, dann haben sie ihn angemacht und nach einer Viertelstunde war der wunderbar gegart.
Ja.
Aber ja, ne? Das ist halt eine ganz andere Einstellung. Ne, ja, es gibt auch Köche, die einfach schon hart abgestumpft sind. Ja, und dieses High Pressure, was ich meine, das ist so.
Hast du schon einen gehabt, Martin, heute?
Ne, das ist so.
Druckluft?
Und das wird dann. Die werden damit auch getötet. Das geht dann innerhalb von wenigen Sekunden. Und das Fleisch löst sich von der Schale ganz krass, sodass du keine Verluste hast. Also du hast echt extrem viel, auch so vom Schwanz und von den Beinen und so. Und das kriegst du dann halt als TK-Produkt. Deswegen dachte ich das, wo du meintest. Also
okay, das wäre ja vielleicht auch interessant, je nachdem, ob das Fleisch roh ist oder dann auch kurz blanchiert. Das ist halt immer das Problem, wenn du es wieder erhitzt, gerade bei dem feinen Fleisch, wenn das trocken ist, ist dann so für den Arsch, dann, oh.
Du hast kein frische Paradies in der Nähe, oder?
Ja, ist Köln ja, ne?
Ja, genau, der ist ja hier bei uns, weil da gibt's dieses Zeug nämlich.
Ja. Also so wichtig finde ich's, ist es mir jetzt auch nicht. Also
ich meine, hier Frisch Paradies ist der geil, also find ich jetzt persönlich einer der geilsten Läden, so wenn man vor Weihnachten oder
Silvester da besonderes einkauft, Zeug, ne? Ja.
Dieses besondere Zeug, besondere Gemüse und so, ist natürlich pervers da.
Die Preise sind sowas von pervers.
Das auch, klar, ne? Viele sagen immer direkt, Apotheke, ne? Aber ist halt auch, glaube ich, nicht so einfach so auf hohem Niveau so viele krasse Sachen Start zu bringen. Hier bei uns ist direkt, wir haben Glück hier, der Laden heißt Mare Atlantico, ist so ein, auch für Endkunden inzwischen und da kaufen halt viele Restaurants und so Kram ein und ist halt sehr ähnlich, nur so ein bisschen südländisch chaotisch, würde ich das mal nennen.
Ja.
Ja.
Ja, okay. Ja, aber wie gesagt, ich finde, Hummer ist halt so teuer, auch weiß ich nicht, ob ich sie, wann ich mir nochmal einen kaufen würde, aber ich habe auch keinen Bock, 40 Euro für ein Tier zu bezahlen. Ich bin so geil, finde ich den jetzt auch nicht.
Ich hab ja mal gehört, dass es so an der Ostküste in den USA so günstig ist, Hummer zu essen.
Und New Orleans oder sowas haben die das.
Ja, und es gibt irgendwie auch McDonald's, wo es sogar Lobster gibt und sowas. Ne? Ja. Und New York gehört noch nicht so ganz dazu, glaube ich.
Das ist die Lobster Roll.
ja, wenn ich so überlege, also wir haben ja Pommes gegessen mit Lobster für 17 Dollar und Luke's Lobster, die irgendwie, glaube ich, fast 20 Filialen inzwischen da haben. Die Lobster Roll hat, glaube ich, da 19 Dollar oder sowas gekostet. War mega geil und Trotzdem ein teurer Spaß, aber
ich finde es halt schon irgendwie so verrückt, dass du manchmal in der Gastronomie das Ding billiger bekommst, wie was du als Endverbraucher irgendwo kaufen kannst. Ich glaube, da sind einfach die Qualitäten dann auch so derbe unterschiedlich, dass du als Endverbraucher die günstigen Qualitäten nicht kriegst. Die gehen alle in die Gastro und die teuren kannst du dann kaufen. Oder die High-Class-Gastronomie kauft dann auch die guten, also die hochqualitativen Hummer. Aber du kommst nur an den hochqualitativen Hummer ran, was jetzt ja gar nicht so schlecht ist, aber es ist halt schon krass, wenn du da 30, 40 Euro für ein Tier bezahlst.
Das ist aber, das kann das sein, dass es vielleicht auch einfach was mit der Größe zu tun hat? dass der dann einfach viel
größer
ist.
Ja, klar, aber du willst ja auch nicht, dann bezahlst du 15 Euro und da ist nichts, da ist es nur ein kleiner, das ist auch doof.
Ja.
Naja.
Naja, auf jeden Fall in der Gastronomie, glaube ich, hast du dann auch nicht diese 400% Aufschläge, die sonst üblich sind bei einem Hummer, weil den kannst du ja nicht so kalkulieren. Naja. Ja. Wäre zumindest sehr krass, weil dann kannst du den eigentlich auch nicht leisten.
Ja. Ich meine, in Paris waren wir doch auch, da habe ich da auch, glaube ich, in dem einen Fischding habe ich auch eine Lobster Roll gegessen. Ich weiß aber gar nicht, wie viel Euro die gekostet hat. Es waren aber auch 19 Euro oder sowas. Und ich frage mich dann immer, ja. Egal. Hummer gibt es dies ja nicht.
Schade. Obwohl du mir schon ein bisschen Appetit darauf jetzt gemacht hast.
Ja. Ich werde mir wieder ein paar Austern kaufen. Da liegst du so ungefähr 12er Kistchen, 12 Euro. Kann irgendwas Einfaches sein. Selbst, also Nordsee, irgendwas. Finde ich völlig. Das gönne ich mir dann auch gerne schon mal. Aber ja. Ich wollte was zu meinem Hauptgang sagen, den ich ja nur vorbereiten muss. Aber ich glaube, wir hatten Anfang des Jahres auch schon mal darüber gesprochen, weil das ist auch im letzten Jahr, habe ich auch Sauerbraten gemacht. Und da hatte ich ihn zum ersten Mal mit Sous Vide gemacht.
Stimmt, ich erinnere mich. Sauerbraten Sous Vide klang sehr interessant und hatte mir mich irgendwie so ein bisschen animiert, das mal auch mal zu machen. Das ist aber nur nie passiert.
Ja, also ich werde es jetzt dann wieder vorbereiten. Ich habe das Rezept auch rausgesucht. Ich werde es hier in den Shownotes verlinken, falls jemand noch das wirklich mal versuchen wollen würde für Weihnachten. Ich meine, das ist ja jetzt auch schon bald. Das Geile ist halt einfach, dass das Ding halt mega zart wird. Also ich war komplett baff, wie gut das funktioniert hat. Und von der Aromatik her, von der Soße, das musste ich mich auch nochmal reinversetzen, was ich beim letzten Mal erzählt habe. Ich habe halt erst gesagt, die Soße wird total beschissen, weil ich hatte den du hast ja nicht den Braten, der in der Soße gart, sodass die Soße das Aroma richtig nimmt.
Ja.
Und du hast halt mit dem Essig, also mit dieser Lake und Fond dann halt eine Soße gemacht. Die hast du dann auch verfeinert mit dem Rübenkraut und dem ganzen Kram. Und hast gedacht so, boah, da ist doch die Lake ja auch drin. Warum schmeckt das denn nicht so? Und bis, ich glaube, kurz bevor es auf den Tisch gegangen ist, hat die Soße auch nicht so geschmeckt. Als ich den Beutel aufgemacht habe und das Fleisch dann rausgenommen habe und dann den Saft vom Fleisch in die Soße gekippt habe, da hat's richtig Boom gemacht. Genau in dem Moment kam das Aroma in die Soße rein und das war der absolute Hammer. Und es war wirklich so, so einfach, mal so einen Sauerbraten zu machen, weil du hast echt kein Problem damit, dass er dir durchgart, dass er zu trocken ist irgendwo. Der war wirklich en point. Und das werde ich jetzt wieder so versuchen. Und was ich diesmal halt machen würde, weil ich ja selber nicht kochen werde, dass ich ihn halt so mittags fertig mache und dann auch am Stück in die Soße lege, dass meine Mutter dann abends nur noch die Soße heiß macht und dann vielleicht die Scheiben in der Soße erhitzt wieder und dass er dann immer noch geil zart ist. Ja. Aber ich hab keinen Bock, das Sous Vide-Becken irgendwo noch mit hinzuschleppen.
Nee, das kann ich verstehen. Was allerdings immer das Blöde ist am Sous Vide Becken, ne? Zum Vergleich zum
Stab. Es ist ein Stab, aber meine Mutter hat schon keinen Topf, wo das Ding rein.
So, okay.
Also müsste ich den Topf mitschleppen. Ja. Und danach habe ich gesagt, ich werde jetzt mal versuchen, wie das ist, wenn man den Sous Vide Sauerbraten halt macht und dann quasi mittags fertig legt, den am Stück auch lässt in der Soße. Und dann auch gar nicht mehr in den Kühlschrank stellt, dass du den dann abends die Soße heiß machst, Scheiben aufschneidest, die in die Soße ziehen lässt, zum warm werden und fertig.
Ja, dann kannst du ja eigentlich nicht viel falsch machen.
Ich denke auch nicht. Also so viel wirst du da an Zartheit dann auch nicht mehr einbüßen, hoffe ich. Aber wir werden sehen.
Zartheit, wenn du den einmal zart gekocht hast, wird der doch eh nicht mehr zäh.
Ich weiß nicht, ob du denn, wenn du denn die Soße richtig kochen würdest, dass er einfach dann, kann er ja immer noch trocken kochen, oder? Also mit Zäh wird er nicht, aber trocken, das ist eher das Problem.
In der Soße trocken?
Er wird doch auch trocken, wenn du einen Braten in Fond machst, kann er doch trotzdem auch innen trocken werden.
Ja, aber klar, wir können ja trocken werden, aber wenn du so einen Sauerbraten hast, du ihn ja zart gekocht, du hast ihn ja so schon wieder weich gekocht, kommt ja nach trocken. Das ist ja so.
Ich weiß nicht, also ich habe bei den Sauerbraten schon mal so. Nee, ich weiß nicht. Ne? Ich würd schon sagen, dass du einen Braten, du kannst ihn ja trotzdem zu trocken kriegen. Das ist ja dann nicht mehr, dass der Gargrad. Ich weiß es nicht. Ich werde berichten.
Sonst machst halt Pult-Sauerbraten raus.
Pult-Sauerbraten, ja.
Hier, ganz trendy. Mutter, habe ich euch für Weihnachten gemacht. Hast du schon erzählt, was du als Beilage machen willst?
Da kümmert sich meine Mutter drum. Ich denke mal, es gibt Rotkohl und Kartoffeln. Und vorweg werde ich das ganz faul bei meinem Metzger Markklößchen fertige bestellen. Weil er macht echt gute Markklößchen und habe die Hoffnung, dass er auch noch eine Knochenbrühe oder irgendwas hat. Wo dann einfach nur noch ein bisschen Lauch und Möhrchenschnitzel meine Mutter reinschmeißen muss und dann ist die Vorspeise auch geritzt.
Ja. Das ist doch.
Weihnachten stressfrei.
Ja, ich wollte sagen, also das ist doch ganz legitim, wenn jemand die Markklößchen sehr gut macht. Ich würde mir das nicht antun wollen.
Also ich würde das gerne mal machen. Ich glaube, ich habe es auch einmal versucht, einfach, weil Caroline hatte damit so ein kleines Dogma, weil die dann abgeschissen sind in der Brühe. Und da hat sie sich irgendwann mal vollen Ehrgeiz entwickelt, das irgendwann hinzukriegen. Das hat sie dann irgendwann auch mit Perfektion gemacht. Jetzt musste die immer machen. Ist auch blöd, ne? Die sind aber auch hammerlecker. Ich glaube, bei unserem allerersten Supper Club hatten wir das als auf dem Fingerfood, war ein Markklößchen in Brühe in so einem Tässchen mit dabei. Das war auch das erste Mal, wo es richtig gut gelungen ist. Markklößchen. Sehr geil. Alternativ würde ich auch Maronensuppe zu Weihnachten immer vorziehen. Und mein Rezept habe ich jetzt auch endlich mal bei mir im Blog gepostet, die Woche noch oder letzten. Ich werde es auch verlinken. Ist ähnliches Konzept wie dein Kartoffelpüree.
Ja.
Man braucht auch nicht viel davon, aber es ist halt eine Hammer-Aromenbombe. Das macht also richtig so ein richtig schönes Winter-Cremesüppchen mit richtig Wumms. Und die Hauptbestandteile sind Maronen und Sahne, Brühe ein bisschen und Wermut.
Ja, stimmt, also bei Maronen bisschen so den Twist aus Alkohol auch dabei,
ja.
Ne?
Ja. Ich habe jetzt heute noch gehört, der machte das mit Cognac und Sellerie, also Knollensellerie, aber also für die Sämigkeit brauchte ich das auf keinen Fall, weil ich habe letzte Woche noch eine gemacht, die wurde so dick. Die wurde so dick, ich musste da so viel Wasser nachher noch drauf geben, damit die dann überhaupt cremig wurde. Und es ist halt echt ein super Aromenbombe für so einen Start in so einem Menü.
Ja, das und, soll auch schön festlich sein, ne?
Ja, und der Alkohol schlägt dann nicht so zu. Also ihr könnt dann, wenn ihr sowas schon mal geschickt, ich habe noch einen kleinen Bacon-Chip dazu gelegt, habt ihr einfach ein bisschen noch eine Entspannung so für die Leber. Naja, Fett ist auch keine Entspannung für die Leber. Also ihr seid da nicht so schnell parat, ne?
Weißt du denn noch, was ich als Vorspeise die letzten Jahre so machen musste?
Du machst noch eine Vorspeise dazu?
Na klar. Du musst überlegen, also sind das so 2,5 Kilo Fleisch am Ende oder 3. Aber wir sind ja auch immer so 10, 12 Leute, ne? Also,
für Menge an Fleisch könntest du bei mir offene Türen einrennen. Wenn du da für jeden ein Kilo einrechnen würdest, würde ich dir Beifall klatschen. Also ich finde, das Fleisch ist da völlig legitim. Man kann das am nächsten Morgen ja auch noch als Aufschnitt essen. Mit ein bisschen Remo oder so.
Also glaub mal, es ist noch nie Entricot übergeblieben bei uns am Ende. Also mach dir da keine Sorgen.
Aber deine Vorspeise weiß ich nicht mehr.
Feldsalat. Mit lauwarmem Kartoffeldressing.
Ja.
Und Prager Schinken dazu. Das ist ja quasi eigentlich nur so ein Backschinken. Ne? Also so ein.
Machst du den auch noch in deinem Backofen?
Ja, klar.
Wie viel Kilo willst du denn da reinkriegen?
Ja, aber wie schwer ist der? Den habe ich schon zu Hause. Das sind so anderthalb Kilo?
Ich möchte bitte ein Foto von dir bekommen, ja. Wo du mir die beiden Monster nebeneinander in deinem Ofen zeigst.
Ach so, das übertreib mal nicht.
Nicht, hast du ein Haus? Meine, hast du einen Konvektomaten zu Hause?
Nein. Aber ich bin jetzt gerade am Zweifel, nicht so, dass ich so über die übertriebenen Grills, die ich in letzter Zeit benutzt habe, einfach ein falsches räumliches Verständnis habe von meinem Backofen. Aber ich habe das ja immer bis jetzt hinbekommen. Und
vielleicht musst du den Prager Schinken kochen. Also ja. Ist schon krass. Also 5 Kilo Fleisch, also.
Ja.
Ach, weiß ich. Ich will Fotos sehen.
Ja, kriegst du.
Sehr schön.
Ja, nee, das ist so die Vorspeise. So ein bisschen aufgeschnittenen Prager Schinken, der frisch gebacken ist quasi, ne?
Ja. Es ist geil, aber das ist ja schon fast alleine eine Mahlzeit, ey. Dann danach noch, krass, noch so ein schönes Ribeye. Oh.
Ja, also ich bin da auch gar nicht mehr Team Beilagen, ne, also beim Hauptgang.
Ja. Ich bin da völlig bei dir.
Die Fleischzugabe mit ein bisschen schönen Bratensoße und gut ist.
Ja. Ah ja, sehr schön.
Ja.
Also ich hätte da schon eine, für die Menüfolge hätte ich schon eine auf den Deckel gekriegt, dass es zu viel Fleisch wäre. Also müsste da ein bisschen Räucherlachs oder sowas, oder eine Lachsterrine.
Ja, sowas ist halt, bei meiner Familie brauchst du mit sowas nicht ankommen. Deswegen. Ja. Perlen für die Säue. Wobei ich auch überhaupt nicht, so habe ich schon erzählt, durch die Wolkenburg bin ich so krass Lachs geschädigt. Ich brauch keinen Lachs mehr.
Also außer
vielleicht mal geil so roh als Sashimi oder so in einer geilen Qualität. Aber ansonsten.
Ja, dann würde ich halt sagen, wenn du nur den Salat gemacht hättest und ein bisschen Ziegenkäse. So, ey, aber das ist echt ein geiles Fleischmenü. Ich würd gern kommen, Martin.
Ja. Und das ist ja noch eine kleine, so ein kleines Fleisch, so eine Fleischpastete noch.
Ich brauche keinen Nachtisch mehr, Martin.
Nee.
Ich würde einfach weiter an dem Rib einnagen.
Ich freu mich ja dann eher schon so dann am echt auf was Süßes. Also gerade weil man ja in so Läden arbeitet, wo es eigentlich nur um Fleisch geht, ne, weiß man das auch dann mehr zu schätzen.
Ja. Da habe ich jetzt, weiß gar nicht, ich habe mir überhaupt keine einzigen Gedanken gemacht zu einem Dessert für Weihnachten, weil ich glaube, ich werde auch überhaupt keins machen müssen. Vielleicht ein bisschen Käse werden wir irgendwann noch so im Nachgang machen. Aber ich habe jetzt am letzten Wochenende, hatte ich eins vorgehabt, was ich leider nicht zu Ende gebracht habe. Jedenfalls kam es nur halb auf den Tisch. Ich habe Spekulatius-Waffeln gemacht. Und das ist eigentlich so ein Plätzchen, was du dann machst für auf den Keksteller für ein paar Tage.
Mhm.
Aber wir haben die beim Keksebacken in der Agentur diese Woche heiß dann aus dem Waffeleisen gegessen oder kurz danach. Und die waren so hammer, dass ich einfach diese Waffeln mit Vanilleeis machen wollte. Und ich habe dann, das ist ein Teig, der besteht ein Drittel aus gemahlenen Haselnüssen, Spekulatius-Gewürz und hat dann auch braunen Zucker drin. Und der karamellisiert halt dann außen. Und du packst die halt in Waffeleisen. Und die wird halt außen total crunchy und in der Mitte ist er aber soft.
Also ist das quasi eigentlich wie so eine Stroppier-Waffel?
Ja, nur halt ohne jeglichen Karamell wirklich dabei. Also dieses, die Stroop-Waffeln sind ja schon mal ein bisschen, die sind ja sehr klebrig extrem, was auch geil ist, aber halt nicht, es geht ein bisschen in die Richtung, auch von der Aromatik her, aber es ist halt kein, Stroop ist ja Honig, ne? Oder so ein, es ist ein Zucker.
Ja,
Zuckersirup, ne? Der ist halt nicht dabei. Du hast halt nur so schönen Crunch und diese Waffeln oder diese warmen Waffeln mit Vanilleeis. Vielleicht einfach noch ein paar heiße Kirschen dazu. Die verhalten sich halt komplett anders wie eine normale Waffel, weil sie nicht, die sind halt komplett starr. Und wenn du dann kleinere runde Waffeln im Waffeleisen machst, weil du so kleine Kleckse nur reinmachst, das war meine Idee, für letztes Wochenende für ein Dessert, aber irgendwie, ich habe die Waffeln gemacht und dann war irgendwie Kinder ins Bett bringen hier und da und dann haben wir die Waffeln so gegessen und das Vanilleeis ist im TK stehen geblieben. Aber die Waffeln waren echt cool. Das werde ich mal. Das
hört sich auch echt gut an. Ich habe eh so das Gefühl, dass Spekulatius gerade so wieder so ein, diese Weihnachtssaison so mega Schub nach vorne wieder bekommen hat, dass es so oft irgendwo benutzt wird. Es gibt sogar was Dublo oder KitKat oder irgendwas, auch mit Spekulatius.
Ja, stimmt, stimmt.
Keine Ahnung, was das war, aber ich habe so oft irgendwelche Rezepte mit Spekulatius gehört. Es scheint wieder der heiße Scheiß zu sein, ne?
Ja. Ja. Zweite, ich habe noch einen Nachtisch. Ich bin ja ganz verrückt. Aber habe ich aber auch nicht selber zubereitet, habe ich nur gegessen. Es war ein Rezept aus dem Thermomix und die haben einen Cheesecake im Glas gemacht. Und der wird dann irgendwie in diesem Aromadampfkram oben dann halt irgendwie gegart.
Ah, cool, ja.
Und das war echt so mega lecker. Also, du hast halt so ein kleines Weckgläschen voll mit einem richtig geilen Cheesecake, so richtig schön fettiger. Das war richtig gut. Guck mal, ob ich das Rezept finde, dann kann ich es euch auch noch verlinken. Obendrauf so ein bisschen TK-Himbeeren, wahrscheinlich mit ein bisschen Puderzucker püriert. Das obendrauf so als Säure, Süß-Säure-Biss und dann dieses Käsekuchen, der ist ja dann auch so bestimmte, der ist ja fester. Der kannst du immer mit einem Löffel essen, aber der hat schon so diese Festigkeit. Der schmiert sich dann über deinen ganzen Mund, so, also die ganze Zunge ist und der Gaumen aber ist dann
voll ist von... Ist schon fast von der Konsistenz eher wie pochiert?
Nee, der ist richtig fest gewesen. Also ich habe das Rezept nur danach erst gelesen.
Okay.
Vielleicht haben sie es auch einfach im Backofen gemacht. Er hat halt überhaupt keine Farbe. Irgendwo eine Bräunung war halt nirgendwo dran. Ja. Deswegen...
Weil am Ende ein richtig geiler Käsekuchen ist quasi wie fast so pochiert, wenn du den da bei im Thermomix oben in diesem Dampf hast du ja quasi so einen ähnlichen Zustand hergestellt, ne?
Ja, aber es ist ja genau das gleiche wie bei der Crème Brûlée, wenn du die ja dann in den Kühlschrank stellst, wird die ja auch fester.
Ja.
Also die haben ja nicht direkt aus dem Thermomix gegessen, sondern der kam ja dann nochmal in den Kühlschrank. Und wenn du den dann gegessen hast, war er halt schon fester, ja.
Ja, ja.
Ich meine, müsste man mal probieren direkt aus dem Thermomix, könnte ich mir auch geil vorstellen, weil ich mag auch Crème Brûlée heiß, wenn das dann halt so unten noch warm ist. Ich finde nichts Schlimmeres wie eine Crème Brûlée Kruste, eine heiße Kruste oben drauf und dann unten eine eiskalte Creme. Finde ich irgendwie total blöd, weil die Vanille so abscheißt, aromatisch.
Aber also, ich finde zum Beispiel so Crème Brûlée immer noch am geilsten, wenn die so frisch aus dem Ofen kommt und so noch so ein bisschen schwammelig ist.
Ja, genau. Und das hast du ja auch, wenn du sie früh genug wieder rausnimmst aus dem Kühlschrank und dann halt mit dem Brenner bearbeitest, dann wird die eigentlich auch relativ gut von der Konsistenz wieder, auch von der Temperatur her. Das ist dann schon echt schöner. Aber in mancher Gastro kriegst du dir einfach Kühlschrank, Bunsenbrenner drauf, eiskalt unten. Oh, das ist ein bisschen schade.
Ja, das ist immer echt schwierig. Auch das ist so, das merkt man so, dann daran erkennst du die Restaurant gut, so guten Laden. Also es gibt Leute, die natürlich so Dessert total stiefmütterlich behandeln und im Rest mega stark sind, aber allein diese Crème Brûlée schon mal auf Temperatur zu bringen, ne?
Ja. Ja.
Das ist so viel wert.
Ja. Haben wir sogar noch drei, was gibt's denn bei dir zum Nachtisch? Deine Frau kümmert sich drum, oder?
Ja. Die macht auch ab und zu Cheesecake, aber ich weiß nicht, was dies ja gibt, ob die jetzt was anderes irgendwo entdeckt hat.
Ah, Cheesecake. Ich werde mich auf jeden Fall mit diesem Cheesecake im Glas-Thema nochmal beschäftigen. Diese Aromastufe. Meinst du, wenn ich ich habe so einen Dampfgarer-Topf. Kennst du die? Wo du unten Wasser reinmachst, hast du da so ein Sieb. Und wenn du die da reinstellst und kochen lässt, müsste es doch auch gehen, oder?
Du musst, glaube ich, nur aufpassen, dass du nicht zu heiß wird, ne?
Ja, ich glaube auch.
Du darfst dann nur irgendwie so 90 Grad oder 80 Grad haben oder so wahrscheinlich.
Ah.
Keine Ahnung.
Okay. Da muss ich mich mal mit beschäftigen. Weil ich will diesen Cheesecake nochmal essen und ich will mir keinen Thermomix dafür kaufen. Challenge accepted. Vielleicht... Ja. Das Ganze auch mal in der Variante im Backofen versuchen. Ich denke mal, wenn du das ja bei 120 Grad oder sowas machst, müsste der ja auch noch nicht so schnell Farbe kriegen.
Ja, würde ich ganz
in Wasserbad, sagen. In Wasserbad, ja. Wie Creme Brûlée. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren.
Ja, probier mal aus. Also, ich bin gespannt, was da deine Erfahrung so danach, was du da so zu berichten hast.
Ja. Aber eine weitere Sache habe ich für euch ausprobiert. Auch Sous Vide. Tafelspitz. Vom Kalb habe ich im Sous Vide Becken gemacht. Und ich muss auch wirklich wieder sagen, ich bin echt baff. Wie auch hier wieder von Zartheit und Punkt, Garpunkt, ist das halt echt, es ist unglaublich. Das ist, ich frage mich halt, wenn du, das andere hat natürlich mehr, mit, wenn deine Oma das hinkriegt, so ein Ding ja, halt ja. abzuliefern, ne? Das ist schon geil. Ja. Wenn du, das ist, aber das ist also so ein zweischneidiges Schwert. Du hast so ein gutes, so ein perfektes Ergebnis, aber am Ende hast du da von deinem Handwerk dann nicht mehr viel dran gemacht, ne? Oder da kannst du dir nicht auf die Schulter klopfen für, oder?
Boah, finde ich sich anders. Ich meine, wenn du es nicht gemacht hättest, so gut, ist kein anderer gemacht.
Ja, ich bin gut. Ich finde dann immer, hat dann auf jeden Fall Zeit, sich um andere Sachen das intensiver ist ja auch, zu kümmern.
Ist auch ein Lernprozess einfach. Du hast gelernt, wie es noch besser und einfacher machen kannst.
Ja.
Und gut ist, das war auch eine Fähigkeit.
Ja.
Wenn es über drei Ecken mit viel mehr Aufwand zu dem Ergebnis gekommen wärst, würde es ja eh keiner merken. Also, außer ja. Du erzählst denen das.
Hast du auch recht.
Nee, ich finde das schon, sollte trotzdem anerkannt werden.
Ja. Ja, okay. Ich klopfe mir auf die Schulter.
Ja.
Danke, Mali. Gerne. Nee, habe ich dann mit so einer tomatisierten Beurre Blanc serviert und Blattspinat und Forellenkaviar.
Der Forellenkaviar.
Ja, mein Forellenkaviar. Ja, wenn man den irgendwo sieht, muss man umschauen, ob der Küchenjunge auch nicht gerade um die Ecke kommt.
Ja, ich wundere mich aber wirklich, dass oft so im Angebot, also im Supermärkten so viel Forellenkaviar steht. Dann denke ich so, es kauft doch keiner mehr.
Ich hatte letztens, war ich im Fischladen und die hatten auch, die haben auch Kaviar da stehen. Forelle, Lachs und das ist nur so ein gelblicher Saibling, glaube ich. Das sind aber alles auch großperligere Kaviar. Da war dann auch eine Frau und die wollte Kaviar kaufen und die den schwarzen, also irgendwie kleine, also jetzt nicht unbedingt den Beluga, aber irgendwie so in Richtung. Und ich musste mich ja natürlich einmischen, ich kann ja die Schnauze nicht halten dann. Ich so, weil er sagte, wir haben nur diese Kaviar hier jetzt. Ich so, probieren Sie hier Forellenkaviar. Also, oder Lachskaviar. Das ist, das macht viel mehr Spaß im Mund. Es ploppt viel mehr. Es ist schön salzig, die Aromatik ist da. Versuchen Sie es doch mal. Und die hat echt dann auch einen gekauft. Ich würde sie gerne mal fragen, wie sie es dann am Ende gefunden hat. Aber ja. Ich habe dann bei der Küchenparty, auf der ich war vor 2 Monaten oder was, da hatten sie dann auch so Kaviar-Schälchen. Diese blauen Dosen, kennst du ja wahrscheinlich, ne?
Also
ich weiß nicht, ist das Beluga? Nee, ne?
Ach, frag mich nicht, aber
ich habe keine Ahnung. Das war kein Beluga. Mit blauen das sind so blaue Döschen, die waren dann ungefähr so groß wie so eine kleine Nivea-Cremedose. Und da war dann, ich habe erst gedacht, boah, geil, ist ja nur Kaviar drin, kannst du ja mal probieren. Aber da war dann ein Salat drin mit Gurke. Ich glaube, es war eine Gurke mit Sauerrahmen und dann halt dieser Kaviar auch zusätzlich drin. Und du hast es dann aufgemacht und dann da rausgelöffelt. Aber ich finde, also, da hat er echt leider drin verloren. Es sah super schön aus. Aber am Ende salzt du damit ja nur einen Gurken, ne?
Ja, aber boah, ob das alles immer dann so sein muss, ob man dann dafür Kaviar braucht.
Ja. Deswegen finde ich auch, wenn du so den, ich meine, auch so ein kleines Gläschen Forellenkaviar mit 40 Gramm, damit machst du dann mal locker 6, 7 Vorspeisenteller, wenn du da so ein bisschen was drauf machst, optisch. Das kostet 4,99 oder was. Ich finde, das ist für den optischen und geschmacklichen Effekt völlig, völlig in Ordnung.
Das geht ja wirklich noch, aber wenn du 70, 80 Euro für
noch mehr ausgibst. Völlig, völlig utopisch, ja.
Hier bei uns hat mal hier ein Hit-Supermarkt aufgemacht, mega in der schicken Gegend. Und ich habe auch ein bisschen mit einem Koch da gequatscht, an der Fleischertheke. Die hatten so warm Essen und der meinte so, die haben am Anfang sehr geprotzt und die ist einfach für über 1000 Euro Kaviar abgelaufen.
Oh.
Und natürlich ballern die am Anfang voller Hoffnung die ganzen Theken voll, ne?
Ja, warum machst du denn dann nicht zum Beispiel noch ein Kaviar Tasting-Abend, wo du das Zeug dann für ein billig, irgendwie, also für günstiges Geld raushaust, oder du lädst deine guten Kunden ein, oder du machst einen Probierstand, oder bevor du es wegschmeißt, ey.
Aber das musst du ja auch erstmal machen, ne? Also muss ja einer da sein, der das dann macht und so managt, ja.
Ja, am Ende, ich meine, wenn die Leute das, also ich meine, wenn du keinen hast, der das machen kann, hast du auch keinen, der es verkaufen kann, dann brauchst du das Zeug nicht verkaufen. Der kauft doch keiner, weil er das Zeug sieht, kauft es doch keiner. Am Ende musst du doch jemanden haben.
War ja auch anscheinend.
Ja, da brauchst du doch irgendeinen, der das den Leuten auch verkaufen kann.
Ja.
Und wenn der das verkaufen kann, dann kann er auch ein Tasting machen. Also das ist ja schon...
Ja, das stimmt.
Oh, utopisch, ey.
Ja.
Naja.
Wo wir bei Tastings sind, habe ich schon erzählt. Nein, so weit hinten in der Sendung platziere ich solche Werbung nicht.
Ja, normalerweise schon. Ich war ganz verwundert, dass du das so weit am Anfang positioniert hast.
Es war gerade so.
Es ist thematisch passend. Wir haben eine super Überleitung zum Glühkrieg gehabt. Also es war ja bombastisch. Das war bombastisch.
Du kamst da an mit dem Herz. Ich habe direkt an Luma gedacht.
Ja.
Und zack, boom.
Ja. Wir haben auch wieder unsere Hörer überrascht. Damit, weißt du?
Ja. Ja. Ich kann es aber auch noch mal gerne am Ende ausführlicher erzählen, wenn du willst.
Noch ausführlicher?
Oh mein Gott, ja.
Ja, ich habe gestern meinen neuen Grill zusammengebaut.
Dein neuer Grill. Ich weiß ja schon längst, dass er auf dem Weg zu dir war.
Habe ich dir erzählt, was ich gewonnen habe? Wir haben darüber gesprochen, oder?
Ja, haben wir das hier?
Ja, ich habe beim Burger-Duell gewonnen vom KitchenAid und Big Green Egg. Big Green Egg. Ich müsste jetzt wirklich nachgucken. Ich glaube, wir haben drüber gesprochen. Es ging nämlich auch um diesen Gloschen Rauchburger, der den gewonnen hatte. Und da hast du ja auch erzählt, dass ihr das in der fetten Kuh auch schon mal im
stimmt,
Buch.
Stimmt.
Ja, ich meine, entweder war das im Off oder wir haben es hier erzählt.
Ja, haben wir. Und das war vorletzte Folge, aber nicht letzte, glaube ich. Das ist schon wieder so.
Ist egal. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kam jetzt das Burger, der Big Green Egg kam an und ich habe ihn gestern aufgebaut und das ist jetzt schon nicht so einfach, so ein Egg zusammenzubauen, muss ich sagen. Also wir haben, also auch mit der Aufbauanleitung, das ist ein DIN A4 Blatt, beidseitig bedruckt auf Englisch. Und du hast 15, 20 Schrauben, so Muttern und allen möglichen Quatsch da so dabei und hast dann dieses ganze Blatt ist voll geschrieben. Ich fand das schon sehr anspruchsvoll, so ein Big Green Egg dann zusammenzubauen. Ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt und das ging dann erstaunlicherweise sehr, sehr gut.
Okay, ja, aber also ich finde so, klar, es ist immer ein bisschen Arbeit mit der Montage. Man muss auch super aufpassen bei Keramikgrills, dass Schrauben beim Deckel fest genug sitzen.
Ja.
Weil wenn du den Deckel nach oben aufmachst und dieser Rahmen, in dem, also dieser Metallrahmen, in dem da die Keramik sitzt, ist zu locker, dann fällt quasi ja der Deckel einfach durch.
Nach hinten raus?
Nach hinten raus,
ja. Also ich glaube, so weit geht der Deckel gar nicht auf. Ich glaube, der fällt dann, er würde halt eher dann eher unten rausrutschen.
Ja, okay, ja. Weil ja, doch, du hast recht, ja. Eigentlich müsste er runter, ja. Beides ist
aber
so cool.
Gut, es ist auf jeden Fall, du sollst nach 30 Tagen auch nochmal nachziehen. Ich habe mit dem Camillo dann auch nochmal gestern Abend noch was geschrieben. das war alles nicht so durchsichtig. Du hast oben im Deckel ja auch das Loch, wo dann dieser Eisenpfropfen Luftzufuhrsteuerungsding sie sitzt. Und das ist überhaupt nicht wetterbeständig. Du hast noch einen zweiten Keramikdeckel dabei. Also aus dem Keramik, grünen Keramik, hast du noch einen zweiten Deckel.
Der das zumacht, ne?
Der das zumacht. Das heißt, vielleicht kann man den auch noch mal über... Ah, das habe ich nicht versucht. Vielleicht kann das Ding auch über den...
Kann
über nicht. Das Guss. Nicht? Nee. Kann ich, ne?
Man muss aber auch sagen, zum Beispiel Big Green Egg kann es... Bei Big Green Egg ist es halt so. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, für 2019 haben die einen anderen Deckel vorgestellt.
Der ja, Big Green Egg oder was?
Bei Big Green Egg. Ja. Das war Monolith. Weil das Problem ist so, also, Big Green Egg ist ja so die Mutter aller Keramikgrills. Ich finde die auch ja. Von der Farbe und von den Holzgriffen und so immer noch so das Nonplusultra. Von der Qualität der Keramik sollen die auf jeden Fall auch so das Nonplusultra sein und alle anderen minderwertiger. Und die tun sich alle nicht viel, aber zum Beispiel bei Kamado Joe hast du einen Deckel, der wetterfest ist, der zu ist, ne? Dass du nicht extra einen anderen Deckel drauf machen musst. Ne? Ja. Bei Monolith hast du extra zum Beispiel noch ein Loch, wo du während des, manchmal hast du ja was 12, 13, 14 Stunden drin, ne? Nochmal Holz reinschieben kannst zum Räuchern, dass du nochmal eine Rauchphase machen kannst, ne?
Ja.
Jeder hat so seine Besonderheiten, ne? Bei Kamado Joe hast du so eine Gasfeder, dass der Deckel immer da, also du kannst ihn quasi mit einem kleinen Finger hochheben, ne? Und so Sachen halt, ne? Bei Big Green Egg hast du wahrscheinlich das größte Zubehörsortiment.
Mhm.
Aber das ist halt auch nochmal eine Nummer teurer als bei Weber, ne? Weber ist jetzt auch nicht für günstig bekannt, aber Big Green Egg setzt nochmal einen drauf.
Ja.
Was du unbedingt ausprobieren musst, hast du original Holzkohle dazu bekommen?
Nee.
Kauf dir die einmal, die kostet auch mehr Geld als normale Holzkohle, aber die bringt so einen geilen Taste ans Essen.
Ah, okay. Ja, ich würde ja, mein Traum ist ja dieses, ich habe das Small, das auf dem Balkon zu betreiben. Und da bin ich jetzt, ich habe mich ja lange da auch gegen gewehrt und mit Asche und da versuche ich mir jetzt irgendwie einen Workflow zu überlegen, wie ich das auf dem Balkon betreiben könnte, mit einem Aschestaubsauger.
Genau, das wollte ich gerade sagen, ja.
Ja. Und vielleicht auch Anzünder, muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege mit so ein Luftleiter, so eine elektrische Zündung, dass ich jetzt auch nicht einen großen Anzündkamin dahin machen muss, oder ob das im Eck mit Grill, also mit Anzündern, mit natürlichen irgendwie gut funktioniert. Ich werde mich da einfach mal ein bisschen rantasten, weil ich hätte schon mal richtig Bock, irgendwie mal so ein Pulled Pork auf dem Balkon zu machen. Weil ich habe halt keinen Garten und das ist halt weiter weg und das wäre halt echt cool, wenn das klappen würde.
Warum sollte das nicht klappen? Oder wegen Platz oder?
Ja, wegen Rauch zum Beispiel, also wegen der Rauchentwicklung, mit auch je nachdem mit Nachbarn. Ich muss einfach mal verschiedene Sachen einfach mal ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das, wie gut das funktionieren wird. Und dann werden wir weitersehen.
Ja.
Aber ich fand halt, um mal darauf zurückzukommen, also im Grunde bei dem Eck, es wäre mal wichtige Facts oder wichtige Sachen, die man wissen muss, wo man die herbekommt. Weil zum Beispiel das mit dem Deckel war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, Keramik, das Ding stellst du raus, das Ding hält. Ich hätte jetzt, also habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht.
Ich habe auch so gehört, so, also die Leute benutzen ja nicht den Luftleiter ohne Grund, ne? Sondern wenn du jetzt so richtig so Spiritus oder diese Wachsanzünder und so nimmst, dass sich das Zeug halt auch in der Keramik dann festsetzt, ne?
Ja.
Deswegen benutzen die das nicht, also benutzen die sowas nicht für Keramik. Ey. Da gibt's schon so ein paar Gussregeln. Ich weiß nicht, ob du vielleicht gibt's da so ein Einstiegsding bei wie heißt denn dieses Forum?
Es gibt Brick, so ein,
es gibt ja so ein Grillforum hier.
Von Big Green Egg.
Nee, so ein allgemeines.
Grillsportverein.
Grillsportverein, genau.
Ja. Ich werde einfach meinen Bro Camillo fragen. Der hat ja zwei Eier, der kann mir ja. Also zwei Big Green Eggs.
Der hat zwei grüne Eier. Ich habe zwei große, rote, dicke Eier.
Ja.
Zwei Fat Joe heißen die.
Ich werde einfach mal nochmal hören, was er mir vielleicht zu erzählen hat. Aber ich habe echt gedacht, es wäre echt sinnvoll, wenn die da mehr Infos den Leuten an die Hand geben, die so ein Ding kriegen. Vielleicht, wenn man es nicht gewinnt, sondern sich explizit eins kauft, hat man vielleicht auch eher mehr Beratung, weil dass man es da erzählt bekommt. Aber ich habe echt gedacht, puh, das sind jetzt, hätten ein paar Sachen jetzt auch echt schief gehen können, so beim Betrieb und bei der Haltbarkeit für so ein Ding, wäre echt schad drum.
Und du weißt ja, ne, Keramik-Eier fallen nur einmal auf den Boden, ne?
Ich weiß. Ich kann mir das vorstellen. Ich habe da Bilder gesehen.
Ne? Nicht gut.
Blöd. Nicht gut. Ja. Aber das ist echt, also ein geiles Teil. Also ich habe es jetzt ja noch nicht angehabt, aber das Ding einfach so in den Händen zu halten.
Von
also,
der Wertigkeit allein ja. schon ist das einfach super geil, ja.
Ja. Also ich bin gespannt. Das ist nämlich was ich vielleicht für Weihnachten, wenn die Fleischlieferung kommt und ich das Fleisch dann zubereiten werde, habe ich auf jeden Fall vor, da was drauf zu machen. Wobei, was ich nicht verstanden habe, dass da drin normales Rost ist und kein Gusseisen.
Aber wo brauchst du denn unbedingt immer Gusseisen?
Weiß ich nicht. Noch wertiger, Wärmeleitung, weiß ich nicht. Ich bin da so ein bisschen...
Ich bin ja gerade bei Steaks gar nicht so der Fan von einem Gusseisenrost, weil Gusseisenrost hast du da immer nur dieses Branding an den Stellen, wo das Steak quasi das berührt, ne? Und dazwischen ist nichts. Und wenn du so einen Edelstahlrost einfach hast, da hast du ja nur so dünne Stäbe und dadurch wird das viel gleichmäßiger braun, zumal man muss ja auch überlegen, du kriegst dieses Big Green Egg ja auch locker auf 400-500 Grad hochgeballert. Viel heißer als ein Kugelgrill. Wenn das Ding erstmal läuft, dann läuft das richtig. Wir hatten ja jetzt auch beim Meetup die eben halt von Kamado Joe die Big Joe da stehen gehabt, ne? Und ja, also zwei ziemlich große Kugel Keramikgrills waren das. Je 120 Kilo das Stück, ne? Und wir haben ein Dreiviertel Grill Sack Kohle verbraucht für den ganzen Tag. Und der eine lief immer bei zwischen 400 und 480 Grad, ne?
Wow.
Ich hatte den nicht ganz aufgerissen, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass der auf 500 noch weiter höher geht. Weil da weiß ich dann auch nicht, wann knackt denn so ein Ei? Wann wird das zu heiß, ne? Aber ja. Das Ding ging so krass hoch. Und das ist schon klar, das ist noch nicht Biefer-Temperatur, aber um Steak mal richtig krass anzugrillen, ist das schon geil. Ja. Oder du kannst dann eben halt nochmal so eine Gusseisenpfanne von Petromax da drauf packen. Die wird dann auch schön Bombe heiß. Ne? Ich habe dann halt als Zubehör so eine halbe Gusseisenplatte für den Grill und kann die dann da reinlegen. Und ich hatte mich nicht getraut, den reinzulegen. So ein Speckstein auch zum Grillen, also Fleischgrillen. Aber ich weiß nicht, ob der das schafft von der Temperatur. Ja. Aber das ist halt geil. Also das ist halt, der Energieverbrauch ist überhaupt nicht so hoch bei einem Keramikgrill. Das ist halt so schon ein bisschen so der Mercedes unter den Grillzimmern, ne? So ein bisschen High-End.
Ja.
Ja. Nicht umsonst grillen die Sterne-Restaurants auch alle damit.
Yes. Habe ich auch gesehen. Ich bin gespannt auf mein erstes Steak. Auch weiß ich nicht, ob ich das Ding einbrennen muss.
Ich würde mal so einmal so ein bisschen heiß werden lassen und fertig. Also, was heißt einbrennen?
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe deswegen, ich werde noch mit Camillo quatschen müssen.
Ja, der hat ja schon ein paar Keramikeier, ne? Ja.
So. Möchtest du noch irgendwas für Weihnachten loswerden? Oder hast du noch einen Pro-Tipp für Silvester?
Boah, es gibt ja bei uns wieder Raclette. Und man muss halt mal das Raclette ein bisschen cooler machen.
Ja.
Finde ich, das kann man immer wieder sagen. Wir machen das halt so ein bisschen, das wird dann so ein bisschen Tex-Mex mit bei uns drin sein, ne? Dass man nicht so die ganz langweiligen Fännchen macht. Aber meine Güte, was soll ich denn jetzt noch sagen? Was habe ich denn für gute Tipps?
Das nee, weiß ich nicht. Oder
das Mischungsverhältnis von Gin Tonic oder was?
Ich wusste ja gar nicht, dass ihr Raclette macht. Hätte ja sein können, ihr macht noch was ganz anderes. Nee. Also ich habe nämlich auch, wahrscheinlich wird es bei uns auf das Gleiche hinauslaufen. Ich werde halt irgendwie versuchen, mir irgendwo ein geiles Ribeye-Steak zu besorgen und werde versuchen, dass ich in den Garten darf und mir ein Ribeye auf ein, irgendwo drauflegen. Das wäre so mein einziger Wunsch.
Weißt du, was dafür perfekt ist? Ich habe einen neuen Grill. Darf ich dir mal von meinem neuen Grill erzählen?
Erzähl mal.
Mein neuer Grill heißt Scotty. Scotty ist ein kleiner Hund, hat eine Rakete auf dem Rücken. Und das ist ein neues, also Scotty Grill ist ein neues Startup. Und das ist, ich habe den Gründer auch schon kennengelernt. Die gibt's jetzt quasi fast einen knappen Monat. Also er ist eine One-Man-Show quasi. Mhm. Und der Scotty Grill ist ein Grill, den er sich gebaut hat, weil es den nicht gab. Und ist einfach ein Gasgrill, den man komplett zusammenfalten kann in so einer LKW-Plane und dann packst du den in die Tasche. Mhm. Ist komplett flach, bis auf die Gasflasche natürlich. Und gab's bis jetzt halt so noch nie, ne? Das ist so, und das ist aber so genial, weil du baust den auf innerhalb von einer Minute, also unter einer Minute kriegst du es hin, wenn du es ein paar Mal gemacht hast. Drehst den an, Gas, ne? Ein paar Minuten ist der heiß, super einsatzbereit, über 320 Grad, ne? Grillst dir deine Sachen, also kriegst Steak grillen, kannst aber auch den niedriger laufen lassen und Würstchen machen oder so. Und während du deine Würstchen isst oder dein Steak, kühlt der wieder ab. Der ist unter einer Minute zusammengebaut, also noch schneller wie aufgebaut. Du klappst diese LKW-Plane wieder zusammen, ne? Kannst das in deinen Rucksack packen und weitergehen. Das heißt, wenn du wandern bist, angeln oder...
Aber es ist schon schwer.
Nein, unter 3 Kilo.
Ja, okay. Also wenn du für Wandern vielleicht, also auf jeden Fall für unterwegs und Picknicken ist schon geil.
Ja, das ist extra für den Outdoor-Bereich. Und das Geile ist halt, du hast danach keine Ausrede mehr, dass du nicht grillen kannst. Ne? Ich stelle mir das halt so mal vor, wenn wir mit den Kindern zu den Volleyballfeldern gehen, machen wir so manchmal im Sommer und ne? Den ja. Eben mitnehmen, den Scotty. Ne? Das Geile ist, der wird unten drunter auch nicht so heiß. Das ist nicht, das war sehr niedrig, ne? Aber das ist nicht so wie die Einweggrills, dass die Grasnarbe verbrennen. Und du stellst ihn ja auf diese LKW-Plane, in denen du dich später einpackst. Die schmilzt nicht, ne? Das wird nicht so heiß, ne? Ach, und da haben wir ja auf dem Meetup ein Steak gegrillt, ne? Da waren direkt ein paar Leute, die den jetzt haben wollen und kaufen. Sehr witzig. Weil es ist halt einfach so, so bei anderen Sachen würde man sagen, so die letzte Meile oder so, aber das ist so wirklich so, cool. Für die letzten Gelegenheiten. Ich werde mir den auf jeden Fall wahrscheinlich einfach ins Auto legen, ne? Also mein Auto steht halt vor der Tür, wenn ich nicht irgendwie mal den brauche, dass ich mir den eben schnappen kann und mitnehmen kann und immer einen Grill am Start habe. Also immer ein paar Würstchen oder so. Die Leute gucken schon verdutzt und der hat halt Power. Ja, und das wäre cool. Bei dir jetzt genau perfekt. Wenn du da eben ein Steak machen willst, ne? Du hast ja keinen großen Aufwand, kein großes
Schick mir Turbo. Einen. Das wäre genau das Richtige, stimmt.
Ja, ne?
Du hast noch einen.
Ich habe einen, ja.
Gasflasche habe ich. Du kannst sogar in DIN A4-Umschlag, C4-Umschlag kannst du mir schicken, oder?
Da passt er nicht ganz rein, ne? Also das ist nicht, also DIN A4, also musst überlegen, also der ist schon ein bisschen größer als DIN A4, aber längst nicht DIN A3. Aber das passt zum Beispiel in meinen ganz normalen Rucksack, den ich so für meinen Tag benutze. Ich habe jetzt keinen Outdoor-Rucksack, passt da locker rein, ne?
Ja, cool.
Naja, das ist schon,
würde ich nehmen.
Der Grill ist ein Segen, sage ich dir.
160 Euro ist aber auch eine Ansage.
Ja, aber guck dir mal den Weber Go Anywhere an. ist nicht viel größer, also ist noch größer, klar, aber yeah, nicht viel größer. Und den kannst du nicht über, also der heißt zwar Go Anywhere, aber der Scotty ist noch mehr Go Anywhere. Also
ja, ja, klar. Nee,
das ist das halt, ne?
Das ist auch eine gute Verarbeitung vom Material. Das sieht hochwertig aus, aber
das ist komplett Edelstahl und das Grillrost ist 3 mm Edelstahl. Also das ist schon dick, ne? Also ich finde es ziemlich geiles Teil. Also ich bin sehr, sehr geflasht. Und auf dem Meetup haben auch alle direkt gesagt, boah, Martin, arbeitest du für die oder so, weil du so überschwänglich hier schwärmst? Ich so, nein, es ist einfach ein Produkt, was einen mal endlich wieder begeistert in der Grillszene. Natürlich, jetzt gerade haben wir über so einen geilen Big Green Egg Grill.
Das ist ein ganz anderer Einsatzzweck.
Ja, ne? Aber wir alle kennen eigentlich Keramikgrills und natürlich ist das der Mercedes oder Rolls Royce unter den Grills. Aber das war jetzt mal wieder so eine Innovation. Du kannst den sogar mit Holzkohle betreiben oder da drin Lagerfeuer machen, wenn du willst, ne? Aber, und es gibt auch so zusammenfaltbare Holzkohlegrills, gibt es ja, aber was machst du mit der Kohle, ne? Das ist ja immer so die Sache. Das Ding drehst du ab und packst ein. Das ist halt geil.
Ne? Ja, 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 cool.
Und ist halt schneller einsatzbereit wie Kohlegrill, ne? Also schon, und sowas wollte er kaufen, weil er ist so ein Outdoor-Freak, der Christian. Heißt auch Christian, toller Name. Ja, nein, aber und hat dann gemerkt einfach, das gibt es nicht zu kaufen und hat das dann halt selber konstruiert und gebaut, ne? Und dann hat er jetzt ja, das Lager voll, fängt jetzt an. Spannende Zeit. Aus Düsseldorf, ein Startup halt, ne?
Cool.
Ja.
Ja, sehr nice. Ich könnte ihn gebrauchen.
Ja. Belix dir. Ja.
Ja, sehr nice. Cool.
Ja. Können wir ja mal eine kleine Grill-Session irgendwo demnächst auf dem Parkplatz machen oder so.
Ja, wir sollten auf jeden Fall, ja, im neuen Jahr sehen wir uns ja hoffentlich dann auch wieder das ein oder andere Mal. Da können wir den dann mal ausprobieren.
Ende Januar haben wir sowas geplant. Da wäre das bestimmt ganz witzig.
Genau. Halten wir mal auf halbem Weg an und müssen mal gerade was grillen.
Ja, genau, den Scotty einmal ausprobieren. Ja. Warum nicht?
Warum nicht?
Tja, Ende Januar so. Haben wir viel zu berichten, das kann man schon mal spoilern.
Ja. Sehr schön, dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen, oder?
Ja, völlig am Ende des Jahres.
Völlig am Ende des Jahres, gleich 12 Uhr.
Ja. Ja, hier, meine Meetup-Tour habe ich schon angekündigt. Habe ich euch alle genervt? Ja, ne?
Ja. Yeah.
Guckt es sonst, euch sonst an. 12. Januar ist das nächste Meetup. Und ja, es läuft. Ja.
Sehr gut. Wir machen jetzt noch Chefkoch-Bingo, Martin.
Ja, können wir gerne machen. Ich packe hier meine Chefkoch-App aus.
Oh, shit. Okay.
Was? Schon was?
Soll ich anfangen?
Ja.
Ja. Low Carb Lasagne à la Hippoline. Hippoline. Also, 3 Auberginen wahrscheinlich. Ich glaube, genau. Okay. Es geht auf jeden Fall, die Aubergine ist anstelle der Lasagneplatten. Dann kocht sie hier klassisch Bolognese, Zwiebeln, Knoblauch, Hack, Tomate, Tomatenmark, Kräuter. Und dann eine Bechamel aus Buttermehl, Low Carb, Sahne, Wasser, Muskatnuss und Käse. Ja, also ist das noch Low Carb, wenn da ein Esslöffel ist low, ne? Ist nicht ist, ohne. Naja, auf jeden Fall werden die Auberginen in Scheiben geschnitten und im Ofen getrocknet. Eine Stunde bei 170 Grad und dann wie erwartend zubereitet, Bechamel kochen, Bolognese kochen und dann schichten damit. Schön.
Also,
wir haben Kommentare.
Erzähl, mach mal erstmal die Kommentare, ja. Ich bin gespannt.
Super lecker, lecker genial. Leider habe ich zu spät angefangen und konnte die Auberginen nicht mehr trocknen lassen. Achso, ich weiß auch nicht, ob... War auch in keinster Weise wässrig. Ich weiß auch nicht, warum man das Spiel macht und die trocknet.
Ich also, glaube einfach, um eine festere Konsistenz zu
super, das ist... Ne? Ja, aber muss man das haben? Ich meine, es gibt ja Lasagne Melanzane, das ist ja auch von, das ist ein Klassiker in Italien mit, die werden ja panierte Scheiben von der Aubergine, die da mit reingeschmissen werden. Schmeckt super geil in der Lasagne. Ja. Aber ja, weiß ich nicht, ob man sich die Mühe macht, da eine Stunde die Aubergine zu trocknen, um sie dann wieder in Soße zu schmeißen und sie dann wieder feucht werden. Also wahrscheinlich sind die ein bisschen fester, aber naja, Low Carb Lasagne, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Die hat da so viel Käse oben drauf, leck mich in der Tech. Also da würde ich, glaube ich, lieber weniger Käse drauf machen und dann lieber ein paar Platten Nudeln essen.
Aber es geht ja da, wenn du so genau diese Low Carb Ding drin bist und dein Körper sich drauf eingestellt hat, wo du damit abnimmst, dann geht's genau um diese Lasagneplatten halt, ne? Dann kannst du.
Ja, dann darfst du aber auch keinen Esslöffel Mehl in die Bechamel tun, dann musst du dir dafür auch was anderes einfallen lassen.
Genau, das war so das Thema und da gibt es ja gewiss auch noch ein paar Produkte, mit denen du Sachen abbinden kannst und das bleibt trotzdem Low Carb inzwischen, ne? Ja. Ich weiß nicht genau, was es alles für einen Scheiß gibt, ne? Aber ja. So.
Haben wir.
Tja, fein, ja. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen, außer ich würde mich jetzt Low Carb ernähren.
Ja. Also ich, wie gesagt, ich gebe euch den Tipp, macht Lasagne und Auberginenscheiben panieren mit Paniermehl und dann in Fett ausbraten, dass die schön knusprig sind und diese Stücke werden dann in die Lasagne einfach dazwischen mit reinlegen. Schmeckt hammergut.
Hätte ich richtig Bock drauf. Ich habe letztens sogar Lasagne frisch gemacht. Das Geilste ist so, ich habe zwei Pakete Lasagneplatten zu Hause. Zwei verschiedene Hersteller.
Ja, oder? Scheiße, ey. So eine Scheiße.
Würdest du eine Lasagne mit zwei verschiedenen Lasagneplatten
machen? Nein.
Warum nicht?
Weil das nicht funktioniert. Das sind unterschiedliche, die garen unterschiedlich. Steht bei beiden 20 Minuten drauf, die sind unterschiedlich. Das ist scheiße.
Aber ich baller die doch einfach durch. Ist doch scheißegal. Was passiert denn davon? Wenn die eine, ist die eine dann zu weich gekocht?
Nein. Also es kommt doch ein bisschen drauf an. Also ich hab
ich schieb die doch eh so lange nur ab, bis der Käse goldgelb ist, also hier oben Bechamel. Und dann ist doch die Platte eh durch, auch wenn das zwei verschiedene sind.
Nee, also ich habe schon Lasagne gemacht, die war zu al dente. Da war der Käse, ich steche immer durch und gucke nach, wie weich die sind. Und wir haben in der Agentur mal hier Lasagneplatten Lidl. Das sieht aus wie, boah, ganz, da kannst du durchgucken. Also die sind zwar sehr dick, aber die haben so irgendwie diese Anmutung von Glas.
Ich weiß, und, was du meinst.
Und dann gibt es halt dann die von, wie heißen die? Beutoni? Nee, Beutoni, die sind auch kacke. Barilla. Mhm, und die haben halt so eine, die sehen halt aus wie eine Nudel, wie so eine Bandnudel. Sind so ein bisschen gewellt und auf die stehe ich total, weil die sind halt auch schneller gar und da habe ich dieses Problem halt nicht so schnell und ich hasse es, wenn ich die dann da habe und die vom Lidl und misch das ist kacke, das funktioniert einfach immer kacke.
Auf jeden Fall, wir hatten zwei verschiedene Packungen da, ne?
Ja.
Meine Frau hat genau das gesagt, was du auch machst, gesagt hast, das mischen wir nicht, wir müssen mindestens eine von allen beiden Sorten kaufen, ja. War ich im Rewe, gab's Barilla, also ich hätte einfach Barilla gekauft. Ne?
Ja.
Gab's natürlich nicht. Wie heißen sie? De Coco oder Gicoco?
De Chico oder.
Ja, genau, ja. Ne? Und die haben das ja auch mit diesen Wellen noch krasser als diese Barilla.
Ja.
Die sehen einfach so schon wie sehr ansprechend aus, so manufakturmäßig und so. Ne?
Die wollte ich eigentlich auch kaufen, aber ja. Die gibt's bei uns. Wir haben die Nudeln, aber keine Lasagneplatten.
Und dann kosteten die, also Barilla kostet irgendwie so 1,50, 2 Euro. Und die wollten irgendwie direkt fast 4 Euro dafür haben.
Ja.
Ne? Und dann habe ich so noch ein bisschen geguckt und dann gab es halt Rewe, wie heißt das, Rewe Feine Welt? Oder
ja, die habe ich auch gesehen.
Ne? Und die einfach die Verpackung mit dem Fenster, 1:1 wie die teuren.
Die Checkdown, ne?
Ja, und diese Wellen und so auch 1:1.
Ja.
Zu 1 habe ich also die zum nicht mal einen halben Preis gekauft, zwei Packungen, weil also wie viel Prozent schlechter können die denn sein?
Ja. Ne? Ja.
Das und zu unserem Preis-Leistungs-Verhältnis sowieso, ne? Ja, habe ich zwei von gekauft. Ja, dann haben wir Lasagne gemacht zu Hause. Jetzt ist die große Frage, wie viele Packungen habe ich verbraucht?
1,1.
Ne, eine.
Genau eine hat gereicht, ja. Bei mir reicht nie eine. Es kommt immer ein bisschen mehr, brauche ich immer.
Nein, aber ich habe eine Packung verbraucht, jetzt habe ich dreimal eine Packung zu Hause liegen. Drei verschiedene Sorten natürlich.
Ja.
Und wahrscheinlich will meine Frau nächstes Mal wieder nicht, dass ich zwei mische.
Also du solltest sie einfach nicht fragen. Du solltest sie einfach nicht fragen. Ja. Einfach machen, wenn du meinst, dass es klappt. Und wenn sie natürlich das Stück hat, wo dann unterschiedliche Garpunkte von den Nudelplatten drin sind, dann lauf.
Ja, genau. Ich mache einfach aber noch Auberginen rein und sage, das ist die andere Lasagne-Sorte.
Da habe ich aber noch eine gute Resteverwertung für Lasagne-Platten, die noch da rumliegen. Nee, aber vielleicht auch eine gute Idee. Ich habe irgendwann mal für eine Hacksuppe gesucht, bin auch bei Chefkoch, glaube ich, gewesen. Und da gab es eine Lasagne-Suppe.
Okay.
Weil ich wollte eine Alternative haben zum Chili con Carne,
ja.
Weil die ist halt total beliebt, aber ich wollte einfach mal was anderes machen. Und im Grunde machst du dann halt eine Tomatensuppe mit Hack und dann stellst du saure Sahne oder Creme fraiche auf den Tisch, kann man sich in die Suppe machen und dann haben die halt Lasagneplatten gebrochen und die dann gekocht und die dann auch noch da reingetan. Und das war echt hammerlecker, muss man sagen. Nur das Problem ist, wenn du Lasagneplatten kochst, die kleben halt aneinander wie blöde. Im Topf auch, ne? Und dann hast du dann auf einmal zwei Platten. Also beim zweiten Mal habe ich einfach Bandnudeln genommen, breite Bandnudeln, ein bisschen gebrochen, gekocht und die dann einfach in die Suppe gegeben. Da hast du den gleichen Effekt. Aber wird mega gefeiert in der Agentur, Lasagnesuppe.
Ist das nicht so eine Art Partyrezept, so wie Cheeseburger, Schichtsalat oder so. Schmeckt auch gut, die Leute feiern das. Es ist halt so eine Abwandlung von einem Originalrezept.
Ja, aber im Grunde, ich fand, es war im Grunde ein Chili con Carne. Einfach, wo halt Nudeln drin waren. Du hast halt aber auch keine Bohnen, Paprika und halt nicht diese mexikanischen Aromen drin gehabt. Aber es war trotzdem cool. Also
Ich hab noch eine Verwertung für Lasagneplatten.
Okay.
Ja, wenn man so Gewürze hat, so wo Frucht drin ist, gerade Rubs, Barbecue.
Ja.
Ne, es gibt ja so, gerade bei Ankerkraut zum Beispiel, Sachen, wo Mango drin ist oder Blaubeer, keine Ahnung was, ne? Mhm. Dann einfach so, also die klumpen relativ schnell, werden steinhart irgendwann. Und dann macht man da so ein Stück Lasagneplatte rein.
Aha.
Und dann zieht die Feuchtigkeit sich da rein, statt in das Fruchtpulver.
Mm.
Und ja, das Fruchtpulver ist das Böse an der ganzen Sache. Ich habe ja auch so von Ankerkraut so verschiedene freie Fruchtpulver bekommen. Da kann man schöne Sachen mitmachen. Aber ich habe ja jetzt noch nicht so den Endgegner für gefunden. Man kann so Joghurts verfeinern und so.
Das liegt jetzt sehr nah beieinander, Martin. Das hätte man jetzt sicher denken können. Jetzt haust du einen raus. Du schnupfst dir durch die Nase oder so.
Keine Ahnung, aber ich habe da jetzt noch nichts Weltbewegendes mitgemacht. Also sie sind da.
Kannst du mal in deinen Gin Tonic streuen?
Ja, werde ich dir von berichten. Und ich werde meinen Gin Tonic natürlich echt mit einer Lasagneplatte
umrühren. Ja, geile Idee.
Ja. Nee, ganz tolle Sache. Ja, schöne Low Carb Lasagne, die du da gefunden hast. Und soll ich zu meinem Rezept kommen?
Ja, bitte.
Wir bleiben nämlich hier bei Pasta. Ich habe hier ein feines 3,5-Sterne-Rezept. Optimierter Nudelschinkenauflauf. Mit schön hier mit Fusselli-Nudeln, Katernschinken, Käse, Sahne, Wasser, Zwiebel, Tomatenmark. Tomatenmark mit Sahne verrühren. Was? Achso, in der Auflaufform verrühren. Das wird sogar direkt in der Auflaufform gemacht.
One Pot.
Die restliche Sahne hinzufügen, großzügig würzen, zerkleinerte Zwiebelstückchen, die rohen Nudeln, Schinken hineingeben. Du hast recht. Das Wasser hinzufügen, sodass die Nudeln bedeckt sind. Und alles gut vermengen, Käse drüber streuen, 35 Minuten backen lassen. Alter.
Ja. Was ist da jetzt optimiert? Also, wenn ich Prozess optimiert und geschmacklich abgeschissen, oder?
Das ist wahrscheinlich wirklich dieses One-Pot-Ding, ne?
Aber wie viel Wasser ist denn das gewesen?
Und das ist auf 250 Gramm Fusilli, 400 Milliliter.
Wasser?
Mhm.
Ist da noch Sahne drin?
Man muss sagen, das ist vom 30. Das Rezept ist vom 30.10.2016. Das ist noch, glaube ich, vor dem Wundpott-Trend gewesen, oder?
Möglich, weiß ich nicht. Aber 400 Milliliter Wasser.
Ja, 200 Milliliter Sahne.
600 Milliliter Flüssigkeit auf 250 Gramm Nudeln.
Und dann 125 Gramm Katernschinken und 100 Gramm Käse.
Krass.
Ja.
Okay, also ich meine, dieses One-Pot, aber ich hätte jetzt gedacht, das ist ein bisschen viel Flüssigkeit. Was steht in den Kommentaren?
Also, noch ganz kurz dazu, ja, so ein Kommentar wird richtig lustig, aber Katernschinken gewürfelt, also man schmeißt ja alles untereinander, ne? Und wenn das jetzt ein Rezept wäre, das geil schmeckt, dann wäre das schon irgendwie eine geile Sache, weil, Chef, du nimmst diese 5 Zutaten, ballerst sie in eine Auflaufform und du hast ein geiles Essen. Wäre schon ein ziemlich optimaler Traum, ne? Aber ich glaube nicht, dass das so, kann nur semi-geil sein. So, jetzt kommen wir zu den Kommentaren.
Oh yeah.
Jamie schreibt, habe den Auflauf extra 5 Minuten länger im Ofen gelassen, weil ich die Nudeln lieber weich mag. War dann perfekt.
Also Jamie hat eine weiche Nudel, ja?
Dazu gab es natürlich Ketchup. Ah, danke okay. Für das tolle Rezept.
Oh,
Crazy Girl 1986 bedankt sich auch für das Rezept. Da es heute schnell gehen musste und ich nicht mehr zum Einkaufen kam, habe ich den Katernschinken durch gekochten Schinken ersetzt. War super und echt easy.
Aber das wird ist wirklich
auf jeden Fall noch öfter geben.
Mhm. Und es ist auf jeden Fall, hat keiner geschrieben, dass es noch zu flüssig geblieben ist. Okay, krass. Habe ich wieder was gelernt. Das sollte man mal ausprobieren.
Also von wegen, vom Gefühl her wegen Wasser?
Wegen Wasser zu viel, ja.
Ja. So, ich teile dir mal das Rezept mit dir.
Ich habe es, glaube ich, schon.
Das ist nicht schwer zu finden, ne? Ja.
Ach, Jamie, der wird ja. Ja, me. Okay, witzig.
Ja, richtig cool, ja. Ja, krass. Dreieinhalb Sterne Rezept von 2016.
Wenn du das mit einem mit einer Schaumkelle aus dem Auflaufform holst, dann bleibt ja auch das Wasser in der Auflaufform, ne? Ja.
Eieiei. Ja.
Okay.
Ja, ich glaube, ich mache mir das jetzt noch schnell.
Okay.
Es ist ja auch erst Mitternacht. Ich hatte ja auch gestern erst die Weihnachtsfeier. Du weißt, das Beste ist, wenn man abends seine Weihnachtsfeier hat, wenn das Kind am nächsten Morgen in der Schule auch Weihnachtsfeier hat und sich dafür angemeldet hat, Obstspieße mitzubringen. Und diese Obstspieße macht bestimmt nicht das Kind morgens um 6.
Und wer hat die gemacht?
Tja, ich würde das nicht erwähnen. Ich habe die gemacht, natürlich.
Ich dachte, keiner.
Keiner hat sie gemacht. Hat das Kind Pech gehabt. Selber schuld.
Ja, ich hatte, wenn jetzt ein positives Erlebnis, was man nach einer Weihnachtsfeier noch gerne hat. Wir sind nach der Weihnachtsfeier noch alle zusammen zu einer Kollegin nach Hause und die hatte Nudelsalat noch da.
Das ist also, so richtig schön. Das setzt nicht so anfangen mit, wenn du nach Weihnachtsfeier ein positives Erlebnis haben willst.
Nein.
Du mit zu der Kollegin nach Hause.
Nee, das ist also, du hast ja gerade gesagt, du hast ja das Negativbeispiel nach der Weihnachtsfeier und das ist meistens das Positivbeispiel, was man nach der Weihnachtsfeier oder noch gerne hätte und das ist, wenn du dann mit 10 Leuten dann noch einfällst und da eine Riesenschüssel Nudelsalat noch da ist. Das macht Spaß.
Absolut, das glaube ich dir. Also, je nachdem, wie gut das Essen da war bei eurer Weihnachtsfeier.
War okay.
Nein, aber das Problem ist ja auch, man kann ja nicht so Obstspieß den Tag vorher machen. Das ist ja schäbig. Yeah.
Du hättest eh um 6 Uhr aufstehen müssen, Martin. Ja, also stell dich nicht so an.
Genau. Und dann bis Mitternacht podcasten hier. Also in 3 Minuten haben wir es geschafft. Wollen wir noch weiter quatschen. Okay. Ja.
Dann, pass auf, machen wir Schluss.
Ja, machen wir Schluss, dass wir nicht hier die Mitternacht Zeitgrenze knacken. Obwohl, hier, es sind nur noch 18 Plätze für den Bier- und Wurst-Tasting da, ne? Also nur 7 sind schon weg, beeilt euch. Nicht zu verwechseln mit dem Wurst- und Bier-Tasting. Das ist, da sind noch alle Plätze da, weil wir das auch gerade erst in den Verkauf gegeben haben. Mhm. Das Bier- und Wurst-Tasting gibt es schon seit Freitag.
Du musst das ja anpreisen wie Sauerbier, Martin, hier.
Ja.
Ich glaube, die apropos, Karten gehen weg.
Apropos Sauerbier, ne? Kauft mein Avocado-Bier.
Läuft das ab?
Ja. Es läuft ab. Es läuft aber richtig. Ja, würde mich freuen, vielleicht den einen oder anderen da mal zu sehen bei so einem Tasting. Ist ja kein Workshop, ich will euch nichts beibringen. Einfach ein schöner Abend, es gibt geiles Bier, es gibt geile Wurst. Das Ding ist seinen Preis mehr als wert. Ja.
Sehr
ich will
schön.
Ja nur, dass cool ihr an. Dabei seid, dass ihr den Slot kriegt. Ja.
Sehr schön.
Ja.
So, dann begießen wir das Jahr. Es war mir wieder eine Freude, mit dir dieses Jahr vollbracht zu haben, Martin.
Ja, mir auch. Von Folge zu Folge, ich freue mich immer sehr darauf, dass wir die Zeit finden. Auch wenn du mir so im letzten halben Jahr so ein bisschen hinterherrennen musstest.
Ach ja, mache ich gerne, solange ich dir damit nicht auf die Eier gehe.
Das hat sich so ein bisschen eingeschlichen. Aber alles das ist gut. Halt auch das Jahr so jetzt mit dem zweiten Laden. Ne?
Kein Problem, ich mache es gerne. Ja. Für mich mache ich das gerne, weil ich so gerne mit dir rede und für unsere Hörer. Und das ist überhaupt kein Problem. Und wenn es halt mal nicht klappt, dann müssen die Hörer halt mit mir alleine Vorlieb nehmen. Das kann halt auch schon mal passieren.
Du-dum.
Vielen Dank auch euch, dass ihr dieses Jahr wieder mit uns vollbracht habt. Wir wünschen euch alles Gute für Weihnachten, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und tut noch was Gutes über Weihnachten. Ihr könnt gerne den Podcast empfehlen, iTunes-Bewertungen schreiben. Geht auf küchen-funk.de, schreibt in die Kommentare rein, wenn wir Bullshit erzählt haben, wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr uns einfach nur was Nettes sagen wollt. Ihr könnt auch einen Audiokommentar einfach mit eurem Smartphone auf der Webseite hinterlassen, einfach reinlabern und ja, Amazon-Wunschzettel findet ihr auf unseren Seiten. Folgt uns auf Instagram und ja, am schönsten ist, wenn ihr euch bei uns meldet und uns was schreibt. Ich habe wieder nach der letzten Folge viele schöne E-Mails gekriegt oder hier einen Kommentar auf einem Bild. Das ist einfach schön, mit euch auch mal auf anderen Ebenen in Kontakt zu treten. Das macht echt Spaß.
Und ich wollte auch nochmal Danke für die Schürze sagen. Sie ist endlich bei mir. Wir haben ja die Übergabe.
Stimmt, wir haben in vorletzte Woche die Übergabe gemacht, ja. Ich habe sie jetzt auch angehabt. Echt, geht echt gut auf den Körper. Also,
ja, auch wenn du nicht so der typische Koreaner bist.
Ja, genau. Ich eher so Typ Sumo-Ringer. Aber
vielleicht hat sie das auch in einen Sumo-Ringer-Laden für uns gekauft.
Aber die sitzt einfach gut. Also die auch mit diese Lederschlaufen hinten über Kreuz, über den Rücken. Ich habe erst gedacht, wie kommst du denn überhaupt da rein? Aber die macht auch eine gute Figur.
Also Rückenbindung ist immer das Beste. Auch wenn es immer kompliziert ist anzuziehen, aber du kannst den ganzen Tag tragen. Und
ja, die wird ja eingehangen. Das ist ja cool, da sind ja so Karabiner dran, dass du die vorne einhängst. Aber du musst es halt vorher, also das ist ein bisschen verrückt anzuziehen für eine Schürze. Aber wenn du da drin bist, echt cooles Ding. Vielen, vielen Dank nochmal. War ein schönes Geschenk.
Ja, echt wirklich. Vielen, vielen Dank.
So, Martin, hast du die letzten Worte? Und dann sind wir raus, würde ich sagen.
Ja, kurz und schmerzlos, ne? Macht's gut und lecker.
Frohe Weihnachten und bis dann. Danke euch.
Danke fürs Zuhören. Ciao.